Ich habe Freude. Ich habe richtig, richtig fest Freude. Ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Wir haben ein absolutes Novum in diesem Podcast. Wir haben noch nie jemanden gehabt, der extra für einen Podcast hier hingeflogen ist. Wir haben den Fabian Sanchines hier. Das ist amix auf der Cayman Island und jetzt hier im Studio.
Zweimal umgestiegen, extra für euch.
Nur für uns.
Extra für euch.
Freue mich natürlich sehr und wie immer ist auch der Nick Dümmer hier. Hoi.
Ja, grüezi. Hallo zusammen.
Ja, Fabian Sanchines. Ich tue dich einfach nur noch Sangi nennen. Sangi, erzähl mal. Du bist jetzt Profitrainer auf der Cayman Island. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Eigentlich könnte man über dich noch ganz, ganz viel anderes erzählen. Aber fang mal an.
Ja, eigentlich hast du schon fast alles gesagt. Also ich bin jetzt seit Ende Januar bin ich auf Cayman als Fußballtrainer beim Academy Sports Club. So heisst der Fußballclub dort. Ich mache das jetzt Vollzeit dort. Jetzt bin ich gerade da, muss zum das von vorne ein bisschen gleich noch mal ein bisschen abspielen, so man sehr leid in der Ferien jetzt gerade übermorgen fliege ich dann wieder retour. Also, und dann geht die neue Saison los. Aber ja vielleicht muss eine spezifische Frage, ich bin nicht so gut im Erzählen.
Du bist nicht so gut im Erzählen als ehemaliger Journalist.
und als Trainer. Ich weiss, ich habe, glaube ich, zwei falsche Berufe gewählt.
Das Krasse ist ja eigentlich, eben, du bist ja vorher lange als Sportjournalist selber tätig gewesen. Und unter anderem für den Tagesanzeiger.
Ja, genau. Also ich habe, fast 10 Jahre gemacht. Bei der Aargauer Zeitung. Im Regionalsport habe ich angefangen mit dem Praktikum und dann nachher da, also bei der Aargauer Zeitung und dann nachher beim Tagi als Freie angefangen und dann, ja, dann immer so ein bisschen mehr Spensum, immer ein bisschen erhöht worden, bis ich dann fix dabei war beim Tagi. Ja, und das jetzt aber recht lang gemacht. Nebenbei immer gespielt, Fußball oder Futsal. Recht intensiv, würde ich sagen. Und dann, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, dass langsam die Muskeln, Knochen und Gelenke ein bisschen mehr anfangen zu wehtun. Mit der Trainerlizenz angefangen, von einer argentinischen Trainerschule, von Cesar Luis Menotti, der meiner Meinung nach einer der besten Trainer überhaupt ist. Also das heisst, von der Vorbild von Guardiola zum Beispiel. Als Glück gehabt, dass eben dann die Schule, dass der Trainerschule gemacht hat, weil er nicht so zufrieden war, wie es in Argentinien so läuft mit der Ausbildung, mit der Methodik der Trainer und darum hat er da wieder so ein bisschen seine Philosophie reinbringen und das habe ich glücklicherweise gesehen und dann dort angefangen mit dem Kurs und ich habe 5-6 Jahre gemacht, bis ich dann Pro-Lizenz abgeschlossen habe und genau dann habe ich, als ich aufgehört habe zu spielen, habe ich angefangen also intensiv als Trainer, vorher während dem Spielen auch schon immer mal wieder als Spielertrainer geschafft, also dort haben sie meine Erfahrungen geholt oder Goalie-Training für Kinder oder mal so Camps geleitet, irgendwie so, um schon ein bisschen so Erfahrungen sammeln und dann nachher, genau, als ich aufgehört habe, bin ich dann intensiver drin und hat das da so weit geführt, dass ich dann eben recht der Zufall zu dem Angebot gekommen bin von Cayman und jetzt seit 6 Monaten habe ich es gemacht, jetzt einen Monat da und jetzt gehe ich wieder.
Also du hast in der Schweiz im Journalismus gearbeitet und nebendran deine Lizenz in Argentinien gemacht?
Ja, also es ist, die Theorie ist alles online. Von dem her ist das sehr, sehr, sehr viel Theorie gewesen. Also ich glaube, rein vom Inhalt her sind es, glaube ich, doppelt so viele Stunden, wie jetzt bei der SFV-Ausbildung wäre und sehr, sehr umfangreich mit Jugend- und Kinderpsychologie, Ernährung, Medizin, sonst Psychologie und dann natürlich ganz, ganz viel Fußball und Didaktik und Methodik. Das war der theoretische Teil gewesen. Dann war eigentlich die Idee gewesen, dass ich auf Argentinien dann gehe, 2-3 Mal für den praktischen Teil. Die machen dann entweder kannst du bei einem Club oder einfach dann sie organisieren dann von der Schule aus, dass man dann dort vorbeigeht und Trainings macht und dann bewertet wird. Dann kam aber Corona gekommen und dann habe ich es einfach von da aus quasi Übungen oder Trainings geleitet und von da oder ja, Schweizer Bewertung dann bekommen, quasi das gleiche Bewertungsblatt, wo dann einfach die Leute von da mich bewertet haben. Plus habe ich dann auch ein paar Trainings gefilmt und die dann reingeschickt. Und dann bin ich dort dann auch noch bewertet worden. Dann bin ich anstatt einfach, bin ich einfach doppelt bewertet worden. Genau, aber das haben sie sicher auch gebraucht, weil sie als Bestätigung, dass ich das da gemacht habe und kann von meinen Clubs immer so Bestätigungen einholen und jetzt sogar auch nachher, nach Abschluss von diesen Lizenzen, dass man sieht, dass man wirklich arbeitet, muss ich eigentlich von jedem Club, wo ich tätig bin, muss ich Ende Saison oder Ende Halbsaison meine Anzahl Stunden, quasi, die ich trainiert habe, einreichen, unterschrieben vom Club.
Mhm. Es ist ja, also jetzt sind wir da völlig jetzt auch in diesem Trainer-Ding. Ich glaube, die könnte man jetzt wirklich noch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, es hat ja dann auch noch die Geschichte gegeben, dass beim SFV das Ganze nicht wirklich akzeptiert wird und so. Aber wir können jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen von vorne anfangen. Oder das eine war, okay, du bist Sportjournalist und nebenbei geshootet. Und das ist ja nicht einfach irgendwie geshootet. Du bist ja noch Futsal-Nazi-Goli und Captain, oder? Wenn es mir recht ist.
Ja, genau. Also es ist schon relativ intensiv.
Also es gibt ein paar Geschichten zu
erzählen. Ja, langweilig ist mir selten geworden in meinem Leben. Das ist so. Ja, also ich habe das als Sportjournalist und dann geschafft. Im Futsal sehr, sehr, sehr viel Geld verdient man nicht. Also in der Schweiz sowieso nicht. Ich glaube, in der Schweiz ist das meiste, was ich verdient habe, ist, als ich in der Westschweiz gespielt habe, haben sie mir das GEA gegeben. Was recht cool ist, muss man sagen. Also das GEA habe ich geschätzt, sehr. Und dann habe ich mal noch eineinhalb Jahre in Frankreich gespielt, also in Mühlhaus. Das war ein recht ambitioniertes Projekt mit ein paar sehr, sehr guten Mitspielern. Also der eine, die Brasilianer Batterie, der ist... Bevor er sich verletzt hat, war er wirklich offiziell der zweitbeste Spieler der Welt. Und der so als Teamkollege, das war sehr, sehr cool. Aber ja, nebenbei dann gleich eigentlich Vollzeit gearbeitet als Sportjournalist zwischen 80% und 100%. Ja, intensiv, aber ja, also mein Entscheid natürlich, oder? Weil eben Futsal, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Haben wir auch relativ viel gegeben, aber gerade so das... Ja, die Wettbewerbe und eben so ambitioniert und so das Ziel vor Augen und so, das war sehr cool gewesen. Aber ist natürlich klar, das ist nicht eine Sportart, wo man jetzt ganz, ganz viel Geld verdient. In der Schweiz sowieso nicht. Die ganz Guten können ein bisschen davon leben. Aber das wäre es dann auch schon gewesen. Und ja, genau. Und dann eben in der Futsal-Nazi, dort ist sowieso, also, was wir bekommen haben, ist... einfach der Wert vom Zugticket von deinem Wohnort bis zu dem Zusammenzugsort. Das ist das, quasi, was gezahlt worden ist. Und sonst auch Ferienbeziehen und so. Also ich habe einen grossen Teil meiner Ferien sind drauf gegangen, oder praktisch alles aufs Futsal. Dann ist es nicht so schlecht. Das kennen die ja auch, dass man als Sportjournalist ab und zu ein Überstunden schiebt.
Nein.
Dann hat es noch...
Nein, nicht passiert.
dann hat es gleich mal noch gelangt, um noch irgendwo hingehen.
Ja, das ist davor.
Ja, ich sehe, am PC wird langweilig, wenn ich erzähle,
ja. Wenn
ich
die Frage stelle. Offenbar, ja. Also das ist wirklich... Ja, das ist ja gleich. Das ist jetzt halt einfach so, man schneidet nichts raus da. Das geht jetzt einfach so weit.
Ja, das ist gut. Es
hat nur ein bisschen reingetönt. Nick, hast du gerade eine Frage?
Nein, es tönt aber krass. Ich meine, Zweitliga-Inter verdienst du wahrscheinlich besser inzwischen wie in der, oder wahrscheinlich schon Regionalfußball verdienst du mehr wie wenn du Nazi-Goli im Futsal bist.
Ja. Also, ich hatte ein paar Mitspieler, die dann eigentlich lieber Futsal gespielt hätten und dann auch Qualität gehabt hätten, um in der Nazi zu spielen, aber sich dann entschieden haben, zum Zweitliga-Regional zu spielen. Ein paar sogar in der Drittliga hätten auch höher können spielen, aber in der Drittliga Angebot gehabt. Wo sie gesagt haben, also, look, eben, sie machen es mega gerne und sie würden mega gerne kommen, aus finanziellen Gründen. Ich weiß nicht, wenn du einen Tausiger im Monat verdienst. Ja, also ich habe für mich entschieden, dass mir, ich weiß nicht, 500-600 Franken im Monat jetzt weniger wert wären als die Erfahrungen, die ich auch machen konnte. Weil es sind unglaubliche Erfahrungen, die man machen kann. Es sind Sachen, die einem bleiben, wo mir auch jetzt als Trainer mega weiterhelfen. Auch, ja, wir waren das letzte in den USA mit den U19-Mädels von Academy. Und dann, wenn man so sieht, wie es denen so geht, wie nervös sie sind, wie viel Druck dass sie sich dann nachher selber machen, wenn man von sich selber auch erzählen kann und halt sagen, hey, wie ich mich gefühlt habe, wie ich vor dem Nazi-Spiel habe ich nicht auch schlafen können oder unmittelbar vor dem Nazi-Spiel irgendwie eigentlich gar nicht haben wollen, dort sein quasi, weil ich so nervös war. Oder ja, irgendwie, oder ich habe ihnen auch gesagt, dass ich glaube 5 Minuten genossen habe als Nazi-Spieler. Das sind die letzten 5 Minuten gewesen, wo wir gegen Spanien gespielt haben, das ist mein allerletztes Spiel. Und das ist im spanischen Fernsehen übertragen worden. Und ich habe Natürlich am Anfang, obwohl ich gewusst habe, dass es mein letztes Spiel ist, habe ich es einfach natürlich nicht versauen. Ich wusste auch, dass Familie zuschaut, sollte ich auch in Spanien wohnen. Und ja, 5 Minuten vor Schluss ist dann, wir gewusst, den Match werden wir nicht gewinnen, aber ich habe es relativ anständig gemacht und gewusst, okay, egal was jetzt passiert, versauen, also wie quasi meine Leistung versauen kann ich eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich dann wirklich gesagt, okay, schau, jetzt sind es noch 5 Minuten, jetzt ja, aufhören, sich selber so einen Druck machen und jetzt vielleicht auch mal geniessen. Und wenn man das vielleicht so ein bisschen weitergeben kann, auch den Spielerinnen, dass sie sehen, eben, dass ich sie verstehe und dass es ihnen aber gleich auch mitgeben, wenn ich jetzt könnte, sagen wir mal, Zeit zurückdrehen oder meinem jüngeren Ich irgendwie könnte die Sachen sagen, vielleicht eben, bist nicht so dumm und setzt dich selber so extrem unter Druck, weil es wie nichts bringt. Ja, wäre viel schöner, wenn ich, weiß nicht, in einem Playoff-Spiel gegen Deutschland nicht alle 2 Minuten auf die Uhr geschaut hätte, um zu hoffen, dass das Spiel bald fertig ist, weil ich bis jetzt noch nichts versaut habe. Ja, zum das ein bisschen weitergeben, für das hilft es mega.
Wie bist du denn eigentlich zum Futsal gekommen?
Lustiger Zufall, ich habe vor dem, bevor ich als Sportjournalist gearbeitet habe, habe ich auf der Bank gearbeitet, auf der Zürcher Kantonalbank. Ich habe dort die Lehre gemacht und dann weitergearbeitet, dort nachher noch ein paar Jahre. Und der eine Chef, den ich dort hatte, der hatte ein Futsal-Team gehabt. Und dann haben wir jedes Mal gesagt, ja, komm mal Futsal spielen. Und am Anfang wollte ich nicht unbedingt. Und dann irgendwann bin ich mal ins Turnier mitgegangen. Und das hat recht Spass gemacht. Ich war Goalie. Ich bin jetzt nicht der Allergrößte. Ich bin irgendwie 3 cm kleiner als Jan Sommer. Von dem her eben jetzt nicht riesig. Und im Futsal Goalie ein kleiner. Mir ein bisschen mehr zugesagt. Ich bin jetzt eher vielleicht Reflex und 1 gegen 1 sind mehr meine Stärke als jetzt irgendwie. Sonst ein riesen Bär bin ich eigentlich auch nicht. Und besonders aggressiv auch nicht, dass ich jetzt immer könnte bei Flanken gehen. Irgendwie die halbe gegnerische Mannschaft abräumen. Darum haben wir das ein bisschen besser zugesagt. Und es hat mega Spass gemacht. Du kommst mega viele Schüsse aufs Goal über. Also als ein Länderspiel gegen Bosnien, wo ich die offizielle Statistik nachher gesehen habe. Und das Schussverhältnis war 84 zu 20 für Bosnien.
Wie viele Goal hast du bekommen?
5. Wir haben 5-4 verloren. Sehr, sehr bitter. Wir haben, und Bosnien, die sind nachher in EM-Halbfinale gekommen, sind wirklich, wirklich sehr favorisiert gewesen. Wir haben 4-2 geführt bis eine Minute vor Schluss und dann hat es schnell gegrabbelt. Dann haben sie den Goalie rausgenommen, 1,5 Minuten vor Schluss. Dann haben sie den Goalie rausgenommen und dann ist es relativ schnell gegangen. Aber ja, also von diesen 84 Schüssen immerhin, ich glaube, 47 aufs Goal. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fast 30 innerhalb von 6 Metern. Also die ganze Statistik haben wir da können anschauen. Und ja, es gibt im Fußball, glaube ich, ein bisschen weniger. Darum als Goalie ist natürlich noch spannend.
Das ist schon, Futsal ist schon krass. Ich spiele auch einmal pro Woche und also, da spürst du am nächsten Tag Muskeln. Das, wenn du nur Fußball auf dem Rasen spielst, hast du nicht gewusst, dass die Muskeln existieren.
Ja, das ist noch witzig. Es ist ein kleineres Feld und also, man spielt 2x20 gestoppt und 4 gegen 4 Feldspieler plus noch ein Goalie dazu. Und es ist man hat das Gefühl, dass es weniger anstrengend ist als Fußball, weil Fußball das Feld viel grösser ist und so. Aber jeder Fußballer, der kommt, nach dem ersten Training oder meistens auch während dem ersten Training, haben sie ein bisschen mehr geschnauft als die anderen. Ein bisschen für eine Pause braucht es einfach andere Muskeln, die man braucht, andere Sachen. Es ist kürzere oder viel mehr Stop and Go, viel mehr Richtungswechsel, viel mehr Umschaltmoment. Ja, darum ist es einfach anders.
Der Ball prallt einfach nicht auf. Das, am Anfang verzweifelt ab dem. Das ist einfach so, der klappt so, der Ballenboden.
Aber es ist einfach anders. Bei uns ist letztes Jahr einer aushelfen, der sonst am Futsal spielt. Und der hat gesagt, hey, das grosse Feld ist schon auch übel.
Darum ist es geht ihm gar nicht eben darum, Futsal-Fanatiker tendieren dann nachher auch dazu, zu sagen, es ist viel strenger als Fußball und man verletzt sich viel weniger und so. Und ich finde, das stimmt dann wiederum einfach nicht. Es ist einfach anders. Ich finde, man kann jetzt auch nicht vergleichen, ob jetzt nicht, Basketball intensiver ist als Fußball oder Eishockey. Mein Nazi-Arzt, den ich hatte, der hat vorher im Eishockey gearbeitet, der ist jetzt A-Nazi bei den Fußballmännern, der Arzt. Und ich habe mal mit ihm über die Regeneration geredet. Und die Leute, die mir sagen, ja, Fußballer sind so weich, dass sie irgendwie die Mozart, wenn sie alle 3 Tage spielen und Hockeyspieler spielen 2 Tage hintereinander. Es ist auch dort ein ganz anderer Fußball, dreidimensional, längere Wege, man ist länger auf der Bike quasi. Die Regenerationszeit ist einfach länger. Also es ist nicht das eine, irgendwie jetzt für den Körper viel anspruchsvoller ist als das andere, sondern wie gesagt, einfach anders.
Und nach deiner Futsal-Karriere ist der langweilig geworden, hast du gefunden, jetzt muss ich einfach Trainerdiplom machen?
Ja, beziehungsweise, weil man während der Futsal-Karriere mit dem Arbeiten eigentlich schon ein bisschen langweilig war, habe ich eigentlich dort schon angefangen. Also ich habe gewusst, es geht ein paar Jahre darum.
Und du hast ja noch nicht genug Fußball in deinem Leben gehabt, oder? Mit selber spielen und drüber schreiben.
Und, ja, im Fall lustigerweise, einer von den Gründen, ich habe nicht gewusst, dass ich unbedingt Trainer, also ich habe nicht unbedingt gewusst, dass ich Trainer sicher machen würde, wenn ich aufhöre, sondern für mich war mehr gewesen, mein allererster Gedanke war sicher gewesen, ich habe die Chance, vom Besten überhaupt zu lernen, eben Cesar Luis Menotti. Und durch das, dass ich Sportjournalist bin und über Fußball schreibe und will schreiben, wollte ich einfach mein Wissen weiterbilden. Und meine erste Idee war einfach, oder ich habe mal einen Satz gelesen von, ich glaube, Jens Keller war das, der das bei 11 Freunden gesagt hat, dass irgendwie Trainer in ihrer Trainerausbildung mit einer Medienausbildung machen, aber kein Journalist muss eine Trainerausbildung machen. Und er muss sich dann nachher gleich von denen quasi bewerten lassen. Und ich habe gefunden, ja, das stimmt eigentlich. Und darum habe ich dann für mich entschieden, dass ich habe sonst recht viele Kurse gemacht. Ich habe irgendwie Spielanalyse, Scouting, Methodik. Und jetzt habe ich wieder einen angefangen, wo es irgendwie um Offensivfußball geht. Dann irgendwie habe ich, weiß nicht, das Juego de Position, also das Positionsspiel, wo in Spanien ja viel gespielt wird, Kurse dazu gemacht, einfach weil ich mich einfach weiterbilden wollte. Und das war eigentlich die erste Grundidee, der erste Grundgedanke gewesen. Und wo ich mich dann sonst noch gecoacht habe im Futsal, habe ich gemerkt, eigentlich mache ich das noch gerne. Und so bin ich dann nachher, habe ich dann entschieden, als ich aufgehört habe, und gesagt, okay, look, ich probiere das mal. Und so ist es dazugekommen.
Und dann hast du angefangen als Spielertrainer. Wo hast du angefangen?
Als ich Futsal gespielt habe ich in der zweithöchsten Liga in Bonstetten habe ich Spielertrainer gemacht. Ich habe eine Zeit lang auch, wo wir noch zu Bern gespielt haben, ab und zu mitgeholfen mit der Trainingsgestalt und bin dort quasi auch als, obwohl ich nicht offiziell Captain war, war schon einer von denen, der die Sachen ein bisschen miterklärt hat. In der Nazi immer so ein bisschen die Rolle gehabt und dann, aber vor allem dann im Futsal habe ich Spielertrainer gemacht, zweimal. Und dann, meine letzte Station ist, ich weiß es gar nicht mehr, genau da in Baden, wo ich dort dann auch Spielertrainer nochmal gemacht habe. Und dann aber nachher, habe ich dann schon nebenbei, habe ich dort dann gleich schon auch Fußball gemacht gehabt. Und das ist dann irgendwann ein bisschen viel geworden, dass irgendwie dann jeden Abend oder jeden Tag und jeden Abend Fußball gehabt, zum Teil zweimal, zum Teil ein Training im Fußballclub in St. Gallen und nachher FCZ und dann nachher noch Baden. Ja, das ist dann eben noch mit 100% arbeiten. Dann irgendwann ein bisschen viel geworden und dann mit dem Futsal dann komplett aufgehört.
Und nachher ist es richtig Frauenfußball gegangen, verstanden?
Ja, genau. Also Rasenfußball als Trainer habe ich eigentlich schon immer. Ich habe angefangen bei St. Gallen, bei den St. Gallen Frauen, wo ich auch mal angefragt habe, zum reinschauen, also so eine Art hospitieren, bei Marisa Wunderlin, die ich kennengelernt habe durch das Arbeiten als Journalist, wo wir Videos gemacht haben, wo sie noch zu Macklingen gearbeitet hat. Und dann so mal angefragt, ob man reinschauen kann. Und dann konnte ich eine Woche dort dabei sein. Und dann nachher kurz darauf runter, wo dann die Winterpause war, bin ich dann so als inoffizieller zweiter Assistent bei ihr dabei gewesen. Habe dann recht schnell Übungsteile selber können leiten. Mich interessiert der Spielaufbau sehr. Und damals eben auch fast noch ein bisschen mehr. Und dann bin ich quasi, habe ich vorgeschlagen, ob ich im Spielaufbau mithelfen kann. Dann habe ich mehr mit den Verteidigerinnen und mit den Mittelfeldspielerinnen Übungen gemacht in dieser Hinsicht. Und dann ist dann bald mal die U19 frei geworden, weil der Trainer zu Jungs oder Männer, ich glaube, die zweite Liga irgendwie gegangen ist. Und dann habe ich dort nachher die U19 übernommen und seitdem genau ist es dann so ein bisschen ins Rollen gekommen.
Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz, jetzt habe ich es ein bisschen angeteased, aber wie war das genau mit dem Diplomenwirrwarr? Also die argentinische Fußballschule ist dann vom SV wie nicht akzeptiert worden, oder?
Ja, um nochmal ein bisschen auszuholen, als ich angefangen habe mit der argentinischen Trainerschule, die ist ja von der CONMEBOL, also dem südamerikanischen Fußballverband, hat es geheißen, dass sie dran sind an einer Vereinbarung mit der UEFA, dass es dann nachher auch bei der UEFA anerkannt ist, weil ja, aber jetzt bin ich ja in Cayman und das ist CONCACAF und dort ist es anerkannt. Also es ist eigentlich quasi nur die UEFA-Länder quasi blöd mit ausländischen Diplomen. Und das haben sie damals gesagt, an dem sind sie dran, dass es die Anerkennung gibt und dass es eine Zusammenarbeit wird geben. in den Jahren, als ich das dann gemacht habe, ist es dann eher mehr auseinandergegangen, weil recht viel, vor allem argentinische Trainer, auf Europa gekommen sind. Und dann hat das, glaube ich, für ein bisschen Konflikt gesorgt, ja, dass das quasi mehr von außen kommen als eigene. Und dann ist es wie gar nicht mehr anerkannt gewesen. Und dann muss man halt jedem Land, jeder Fußballverband oder Landesverband, kann selber entscheiden, ob sie eine Lizenz außerhalb von der EU, also außerhalb von der UEFA, möchten annehmen, also anerkennen oder nicht. Und das ist damals, als ich bei St. Gallen war, ich war wirklich überzeugt gewesen, dass sie das werden akzeptieren, weil ich dort noch nicht das Diplom selber, also noch nicht den Fötzel von der Pro-Lizenz, aber die A-Lizenz, was die zweithöchste Lizenz ist. Und ich habe zum U19 trainieren bei der Frau, hätte die B-Lizenz gebraucht. Und dann, ich weiss noch, der technische Leiter dort hat mich mehrmals gefragt, ja, ob das dann schon erkannt wird. Und ich habe wirklich aus Überzeugung gesagt, ja. Und dann habe ich meine ganzen Prüfungsresultate und Schulinhalt und einfach alles Mögliche habe ich am SFV schicken, beglaubigt übersetzt. Also ich habe dann so ein Bewerbungsdossier von 70 Seiten geschickt, inklusive noch der Handynummer vom Chef südamerikanischer Trainerausbildung. Der ist irgendwie auch, ich weiß, einer von den Vizedirektoren von der FIFA, also ein relativ hohes Tier. Zum das anerkennen lassen, haben wir jetzt die von Argentinien haben wir dann recht geholfen gehabt. Und ja, das haben sie dann in der Schweiz abgelehnt. Am Anfang ja, ist es relativ hart gewesen, weil die erste Ablehnung ist einfach quasi einfach ein Satz gewesen. Wir nehmen jetzt nicht an, du darfst gerne beim Einsteigerkurs anfangen, den ich immer 7 Jahre vorher mal gemacht habe, einfach damit ich den mal gemacht habe.
Also das ist der Kinderfußball, oder?
Ja, genau. Ja. Mittlerweile heisst der Einsteigerkurs. Okay. Und als ich ihn damals gemacht habe, ist er 2 Tage gegangen. Das ist dann quasi meine erste Antwort gewesen, so, heutzutage geht er, glaube ich, noch 4 Stunden oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe gesagt, den habe ich vor 7 Jahren schon gemacht, wo er 2 Tage war. Also, der garantiert nicht. Und ja, dass man auch irgendwie mit dem Anwalt dann auch geschaut, was man da machen kann, weil ich habe gewusst, ich kann dann St. Gallen U19 nicht behalten. Was recht hart war, weil das Team ist mir mega ans Herz gewachsen. Ja, ich würde sagen, gegenseitig ist es relativ gut gelaufen. Es ist wirklich sehr, sehr herzig gewesen, dass die Spielerinnen sogar entschieden haben, einen Brief zu schreiben am Verein. Irgendwie, das sind damals am technischen Leiter und am Alain Sutter und am Chef SFV-Trainerausbildung und der Tatjana Henni, die damals noch Frauenfußballdirektorin war oder Chefin. Ja, und das von einem Team, wo wir es übernommen haben mit einem Kollegen zusammen, sind es nicht unbedingt die, die sich gewehrt haben, wenn irgendetwas nicht gut ist. Also es sind die Einzigen, die nur 3-mal in der Woche trainiert. Dann sind so ein paar Sachen, wo sie schon nicht zufrieden waren, aber sich nie gewehrt haben. Und wir haben dann eigentlich auch niemandem beigebracht, quasi, ihr müsst euch wehren, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, wenn ihr euch unrecht behandelt fühlt. Und dass sie das nachher gemacht haben, das ist mega, mega schön gewesen. Also quasi für mich auch ein bisschen Bestätigung, dass das relativ gut gelaufen ist und dass ich das gerne wieder weiterverfolge. Weil mein erster Reflex war eigentlich, sorry für den Ausdruck, quasi Scheiß drauf, ich lasse bleiben. Weil in der Schweiz mal komplett neu anfangen, ich habe zum Teil einen kleinen sturen Kopf und dann gefunden, also nein, sorry, wenn die das jetzt das ablehnen da und dann nachher, wo dann irgendwie eine Begründung kam, ist quasi, dass das quasi heisst, in der Schweiz haben wir eine hochwertige Ausbildung, was dann so impliziert, dass die argentinische César Luis Menotti-Ausbildung nicht so hochwertig sein sollte. Da manchmal kollabieren dann so meine Synapsen und dann ja, denke ich dann mehr schon mal, so weißt du, das kann ich bleiben. Aber nachher eben, so, das ist schon mit der Bestätigung, um zu sagen, nein, weißt du, doch, das mache ich gerne, ich will es weiterhin machen. Und dann ja, habe ich recht kurzfristig etwas Neues müssen suchen. Ich habe zum Glück Leute beim FC Zürich gekannt, wo ich von damals, als ich Fußball gespielt habe, bei GC im Nachwuchs, sind die auch dort gewesen. Und dann haben die per Zufall einen Assistenztrainer in der U21 noch gebraucht. Und dann habe ich so recht schnell anfangen und dann irgendwann dann auch entschieden, dass ich in der Schweiz meine Diplome einfach nachhole. Ja, und dann, also solange ich einfach da bin, ich habe immer gedacht, vielleicht wollte ich mal ins Ausland dann gehen, gerade eben, nur mehr, wo meine Lizenz anerkannt ist. Aber ich habe gefunden, solange ich da bin, wollte ich wirklich keine Zeit verlieren und habe dann gleich angefangen. Und jetzt mittlerweile habe ich das C-Diplom. Ich hätte diesen Sommer wäre jetzt endlich zugelassen, um das B-Diplom zu machen, also die Aufnahmeprüfung. Und dann, wenn ich sie dann bestanden hätte, das B-Diplom. Ja, jetzt bin ich halt nicht mehr da. Aber so habe ich gefunden, solange ich da bin, hole ich das Zeug nach und wenn ich dann weg bin, dann bin ich weg.
Ist das eigentlich einfacher jetzt, wenn das Schweizer, die Schweizer, oder der Schweizer Weg noch von dem Diplom musst nachholen, weil du das Game ja quasi schon mal durchgespielt hast?
Ich finde halt einfach gleich, also ich habe damals angeboten, dass ich erstens dass ich offen bin, um quasi auch Prüfung, ohne vor das Diplom zu machen, B-Diplom-Prüfung einfach abzulegen, um einfach wie beweisen, dass ich quasi genug weiss für einen Trainer auf dieser Stufe, weil ich das schon verstehe, dass eben, willst du nicht jeden Schlauch irgendwie anstellen, einen gewissen Standard muss man schon mitbringen, gerade vor allem noch eben, wo 19 Frauen also mit, weil es in U20 gefallen ist. Die höchste Nachwuchsstufe der Frau, also ein bisschen Respekt muss man da schon anzuholen. Das wäre für mich völlig okay gewesen. Oder zumindest, und ich habe dann gesagt, ich würde die Prüfung nachholen, wenn ich sie bestehe, dass ich dann immerhin Kompetenz habe, beziehungsweise die Anerkennung, dass ich darf trainieren, aber ich wäre auch bereit gewesen, um alle Diplome nochmal zu machen, weil ich finde gleich, in jedem Kurs, überall kannst du Sachen mitnehmen. Also ich glaube natürlich schon, dass ich wahrscheinlich mehr gelernt habe bis jetzt schon als viele andere, die das C-Diplom haben, weil ich natürlich eben schon bei einer anderen Schule alles durchgemacht habe. Darum das wahrscheinlich schon. Aber es wäre jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht gesehen, dass es absolut für Katz ist, jetzt da alles nochmal zu machen. Eben, ich mache immer wieder Kurs, irgendwelche Sachen, weil auch bei allen Kursen, wenn ich 90% irgendwie entweder das Gefühl habe, ich weiß es schon, oder irgendwie mich vielleicht nicht mega fest interessiert oder redundant sind, 5-10% davon kannst du immer wieder rausnehmen. Mindestens. Und das ist wieder etwas Kleines, das du dann auch wieder mitnimmst. Also von dem her, das ein Vorteil ist es sicher, wäre es sicher. Also, wo ich auch das C-Diplom, ist ja zuerst das C-Basic und dann nachher das UEFA-C, das sind zwei verschiedene Kurse, wäre ich eigentlich fürs UEFA-C, nachdem ich das C-Basic gemacht habe, ist dann eigentlich schon ausgebucht quasi gewesen, ist voll gewesen. Ich hätte dann wie müssen, weiß nicht, glaube ich, ein Jahr warten oder so. Und nach dem C-Basic ist dann der Kursleiter ist so zu mir gekommen und hat gesagt, hey, look, dann und dann können wir dich noch irgendwie quasi reinschleusen, zumindest auf die Warteliste, aber ich glaube, wir können dich dort noch reinnehmen, weil dass sie gesagt hat, dass ich nicht ein herkömmlicher C-Basic-Teilnehmer bin. Und das war dann schon auch nett gewesen, dass man das so gemacht hat. Eben hätte er ja nicht müssen. Ich habe mich quasi schon mit abgefunden, dass es nicht geht. Aber ich glaube, das beantwortet deine Frage ein bisschen jetzt, ohne eben irgendwie will auch andere Leute irgendwie schlecht reden oder so, sondern einfach, ich glaube, ist klar, wenn du etwas schon mal komplett gemacht hast, auch wenn es nicht genau die gleichen Inhalte sind, aber ja, etwas gelernt habe ich hoffentlich in den 5-6 Jahren, sonst hätte ich etwas falsch gemacht.
Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen den Weg weitergehen, eben nachher war der FC Zürich und am Schluss jetzt noch IBE, bevor du dann tatsächlich den Schritt gemacht hast, in einer Region, wo dann deine Diplome auch anerkannt werden.
ja, genau, also ich war dann so dann bei Zürich gewesen, wo ich dann gesagt habe, dass ich dort eher nicht weitermachen werde, bin ich zuerst ein bisschen nervös gewesen, weil ich dann so, wie damals, als ich auf der Bank war und gekündigt habe, ohne etwas zu haben, ist es dort eigentlich ähnlich gewesen. Und dann überlegt so, okay, mal schauen, was ich mache, weil eben offiziell mit dem Diplom ist es immer so schwierig, weil ich offiziell einfach das UEFA-C hatte. Das ist nicht das Allerhöchste. Vor allem, weil ich eigentlich schon im Spitzenfußball bleiben wollte. Bei den Frauen auch. Und dann haben wir wirklich aus dem Nichts den Verantwortlichen von IB geschrieben. Also ich weiß nicht, ob ich bei einem Kollegen war, mit meinem Gotti-Meitli am Spielen. Und dann nachher irgendwie das Handy aufgeleuchtet. Und dann, wo ich nachher bin, schaue, Nummern, die ich nicht kenne. Und dann irgendwann so angeschaut und dann einem Kollegen gezeigt, so, okay, ja, da schreibt mir irgendwie einen, ob ich Interesse hätte, mit IB zu reden und ob sie mit dem FCZ noch sollen reden und so. Oder ob ich bleibe oder nicht dort. Und das war schon cool gewesen. Einen Tag später irgendwie so natürlich mega Erleichterung und auch mega cool, weil IBE habe ich immer einen recht sympathischen Verein gefunden. Bei den Frauen, gerade im Nachwuchs, sind es eigentlich die Besten gewesen in den letzten Jahren. Irgendwie U19 sind, glaube ich, viermal hintereinander Meister geworden. Und dass ich ihn jetzt eigentlich quasi nicht, ich habe natürlich seinen Namen schon gehört vorher, und dass er mich das auch ansprechen konnte, ja, ohne dass wir vorher zusammen geredet haben, war auch noch ein schöner Zufall für mich gewesen. Das habe ich noch cool gefunden. Und dann war ich dort gewesen, als Assistenztrainer im Mix von U19 und in der Super League. Also ich war quasi die Idee, gewesen, Hälfte von der Zeit in der U19, Hälfte in der Super League. Und dazu so eine Art inoffiziell Talentmanager, dass ich auch mit den jungen Spielerinnen Als ich Videoanalyse gemacht habe und ja, dann so ein bisschen individuell gearbeitet. Und ja, das hat mega Spass gemacht. Darum, wo dann wirklich da aus dem Nichts für mich quasi das Angebot kam von Cayman, habe ich im ersten Moment gesagt, nein, das ist glaube ich nicht für mich. Weil eben, Bibi hat es mir wirklich gut gefallen. Ich habe gerade am Samstag nochmal mit einer anderen Spielerin von IBE geredet, die nachher bei dem Match gegen St. Gallen schauen. Und dann auch nochmal so, ich glaube, es haben mir nicht alle geglaubt, dass ich wirklich nur gegangen bin, weil ich es einfach eine einmalige Chance gefunden habe. Und dann habe ich es auch nochmal gesagt, mein erster Gedanke ist, nein, ich nehme es nicht an, weil eben, bei IBE gefällt es mir gut. Ich habe mit den Spielerinnen mega gut gehabt, in der U19 auch, und in der Super League mit der Imke auch. Sie hat dann quasi so reagiert, als ich gesagt habe, dass ich jetzt das Angebot habe. Hat sie gesagt, oh, wir haben es doch jetzt mega gut und wir haben es mega gut gefunden und so. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten Zweifel hat, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann haben wir gefunden, ja, ich glaube, jetzt die Chance gibt es nicht 7-mal im Jahr. Und dann gefunden, im schlimmsten Fall ist immer noch, wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich wieder. Und ich glaube, es in der Schweiz eben, gerade jetzt, wenn es irgendwo dann eine Stelle gibt, gerade jetzt bei IBE, über die mit denen, die ich zusammengearbeitet habe, dass dann irgendwann vielleicht wieder eine Möglichkeit gibt, um dort zusammen zu arbeiten. Aber das andere, wenn ich das absage, dann wahrscheinlich nicht mehr. Und das Schlimmste, was mir dann passieren kann, falls es mir nicht gefallen hätte, dann hätte ich einfach 6 Monate in der Karibik gelebt. Ja, also, was mir damals auch mega schlimm vorgestellt haben. Und ja, immer noch nicht ist. Genau.
Okay. Wie sagt man es jetzt richtig? Ich habe mir gemeint, Cayman Island, aber du sagst jetzt Cayman.
Ja, ich glaube, ich das so halb richtig aussprechen, aber es ist so ein Mix, es ist so Cayman. Irgendwie so, ja, Cayman ist schon mehr so wirklich das Ami-Englisch. Und ja, es ist so das Cayman. Es ist schon lustig, sie sagen ja auch so Yaman, sagen jetzt irgendwie auch. Und das klingt ja wie das Yaman, also weißt du, wenn wir das da sagen, darum, das haben sie noch Freude gehabt, dass sie schnell gelernt haben. Das ist bei uns genau das Gleiche.
Yaman, okay.
Yaman.
Und jetzt bist du eben dort, bist Clubtrainer von einem Frauenteam hauptsächlich und aber auch noch von Junioren, also von Buben quasi.
Ja, also es ist so, zustande gekommen, ist es, da noch mal ein bisschen ausholen.
Übrigens, so schlecht kannst du, glaube ich, gleich nicht reden.
Ja, ich hole einfach immer raus. Schon meine Ex-Freunde haben mich immer ausgelacht wegen dem. ja, ich bin im März vor einem Jahr, als ich noch beim FCZ war, bin ich in die PSV-Akademie hineinschauen, von PSV Eindhoven. Das ist ja recht eine gute Akademie und die Möglichkeit gehabt, um zu schauen, wie die so arbeiten. Dann bin ich dort gewesen und der eine Trainer, das ist ein Engländer, von den U17-Jungs, der hat ein so ein bisschen leicht seinen Werdegang erzählt. Er war in der Karibik und dann Zeug und Sachen und dann irgendwann bei Dings gelandet, bei PSW. Und dann hat er dann im Dezember, also über ein halbes Jahr später, hat er mir dann geschrieben, ob ich sage doch irgendwie gerade im Frauenfußball tätig, ob ich Interesse hätte an einer Stelle in der Karibik, bei einem früheren Club, weil die suchen einen Trainer relativ dringend. Am besten jemand mit Erfahrung im Frauenfußball, weil es würde wahrscheinlich auch darum gehen, um auch das Eis der Frauen zu übernehmen. Weil es ist dort, Teams trainieren 3-mal in der Woche. Das heisst, als Vollzeittrainer kommst du nicht für ein Team. Aber dass einfach dass der geht, der vorher Frauen trainiert hat. Und das wäre eigentlich dann ideal, wenn der Neue das auch machen würde. Und also ich habe dem Club gesagt, wenn es jetzt einfach nur oder ausschließlich Jungs Nachwuchsteams gewesen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich wirklich nicht gemacht gehabt, weil ich habe für mich den Entscheid getroffen, dass ich will, solange ich kann, im Frauenfußball bleiben. Das kommt eigentlich auch, weil gute Kollegen von mir, die auch spielt, wo ich recht am Anfang gewesen bin und sie mal das erste Mal nach recht langer Zeit einen guten Trainer gehabt hat. Und ich sagte, ja, mega cool, haben jetzt einen guten Trainer und so. Und hat sie gesagt, ja, allzu fest freut sich eigentlich nicht, weil der ist eh im halben Jahr wieder bei den Jungs. Und ich habe dann für mich wie so den Entscheid getroffen, dass ich nicht so einen, also so einen, das nicht verurteile, aber dass ich nicht so möchte sein. Ich verstehe es, man verdient mehr Geld bei den Jungs, stand jetzt noch. Ja, mehr schneller Vollzeittrainer, schneller höheres Pensum. Und darum verstehe ich es mega, aber ich habe einfach gefunden, dass ich das nicht möchte, solange ich die Möglichkeit habe. Und darum habe ich dann mir so gesagt, okay, schau, eben, eine Option ist für mich, wenn ich sicher das Eis von der Frauen übernehmen würde, die in der höchsten Liga spielt. Und dann so sind wir, haben wir dann das erste Gespräch gehabt. Nach dem ersten Gespräch habe ich immer gefunden, ja, klingt witzig und so, aber wahrscheinlich auch nicht, wie es zu Bern gesagt hat. Und dann nachher das zweite Gespräch, nach dem zweiten Gespräch, also dann irgendwie am Freitag schicken wir ein Angebot, oder hoffentlich wirst du annehmen. Und so, ich sage, okay, jetzt langsam klingt es irgendwie so eine Art konkret. Und dann haben wir eigentlich angefangen, Gedanken zu machen und eben gerade mit Ibe geschwätzt, bevor das erste Angebot gekommen ist, einfach zu sagen, hey, look, so sieht es aus. Ich weiß nicht, ich würde mir das glaube mal zumindest anhören und überlegen. Und dann der Verantwortliche hat recht, wirklich recht gut reagiert. Er hat gesagt, ja, eben, nicht, dass ich das jetzt gewünscht hätte, aber einen Steinweg legen, wenn ich könnte jetzt eben Vollzeittrainer im Ausland machen, das ja, würde er jetzt auch nicht machen. Und dann habe ich eben irgendwann halt wirklich den Entscheid getroffen, ja, dass ja, die Erfahrung, die ich mache, ich habe lustigerweise auch eine Woche bevor das Angebot gekommen ist, also das Angebot, bevor man unter anderem die Nachricht geschickt hat, ob ich Interesse hätte, bin ich mit einem Kollegen, wo wir auf Bern gefahren sind, haben wir so ein bisschen geredet und ich habe gesagt, ich würde wirklich mega gerne mal im Ausland wohnen und arbeiten, wo er mich so sieht. Und er so, ja, keine Ahnung, aber vielleicht in Raum Barcelona habe ich Verwandte, wir haben eine Wohnung dort, vielleicht dort, ich so, ja stimmt, das könnte noch sein, das habe ich immer gedacht, dass wir das für Spass machen, aber mal schauen. Und dann über eine Woche später kommt mir das Angebot und dann ja, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass ich gefunden habe, okay, ja, das ist schon noch speziell, noch krass. Und ja, eben nochmal, es ist nicht ein Angebot von irgendeinem Club, sagen wir jetzt aus der Schweiz oder aus der Umgebung, wo du weißt, das könnte im Jahr wieder ein Thema sein, sondern etwas, wo weißt, wenn du das ablehnst, ist das wohl nicht vom Tisch. Und darum ja, habe ich das gemacht und ich bin mega happy, dass ich es gemacht habe.
Und jetzt, wie ist das Leben auf diesen Cayman-Inseln?
Gut. Anders. Nein, also es ist zuerst mal die erste Saison oder die halbe Saison, die ich jetzt gemacht habe, von Januar bis jetzt, habe ich 4 Teams trainiert gehabt, dann. Das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe ursprünglich. Also ich habe die Frauen gehabt, dann die U17 Mädels, die U17 Jungs und die U13 Jungs. Das waren zum Teil 3 Trainings am Tag gewesen, was schon relativ viel ist. Ich finde schon 2 hintereinander sind sehr, sehr, sehr ambitioniert, weil ich finde einfach, so, oder zumindest so wie ich arbeite, im zweiten Training, mit dem zweiten Training, weiss ich dann Details, die man im ersten Training gerne hätte, möchte ich daran arbeiten, für das nächste Mal dann nicht mehr alle, nicht mehr unbedingt. Und ich bin gerne noch, sagen wir, dabei in den Trainings, dass ich nicht einfach, ich will nicht einfach nebenan stehen und zuschauen, sondern wirklich fokussiert. Und wenn ich das Gefühl habe, man muss etwas anpassen oder Inputs geben, dann möchte ich die auch geben. Und dann, ja, also das dritte Training bist du schon kaputt und dann siehst du natürlich weniger. Und das habe ich dann im Club auch so gesagt, dass ich finde, man kann es nicht gleich seriös machen. Und es ist cool, wie sie auch offen dem gegenüber sind und gesagt haben, ja, aber das verstehe ich. Und jetzt auf nächstes Jahr also werde ich dann Frauen trainieren immer noch und du 15 Jungs. Und dazu einfach dann bin ich verantwortlich für die ganze Frauenabteilung. Also ich bin recht am probieren rekrutieren, Nachwuchsspielerinnen vor allem. Ich werde jetzt auch in Schulen gehen, vor allem jetzt im ersten halben Jahr von dieser Saison, also von jetzt September bis Dezember, gehe ich wahrscheinlich in die eine Primarschule Fußballtrainings anbieten für Mädchen, weil das ist ein recht guter, das ist unser bester Weg, um Mädchen im Fußball zu rekrutieren, wenn es dann Spass macht und wenn sie mich als Trainer mögen, dann sind die Wege zum Club noch relativ kurz. Das sicher und dazu noch Ausbildungschef von der Jungsabteilung oder vom ganzen Nachwuchs. Das sind so 2 Zusatzaufgaben, wo dann dafür sorgen, dass man auch mit 2 Teams, sind dann 3 Trainings pro Team, also 6 Trainings, wo man dann nicht langweilig wird. Und sonst würde ich ab und zu noch ein Goalie-Training anbieten. Das haben sie schon letztes Jahr so wollen. Und das war noch witzig, in der ersten Sitzung, die wir hatten, vor Ort dort, sind wir so meinen Trainingsplan durchgegangen und dann so, okay, ja, im Moment bis Freitag 2 bis 3 Trainings am Tag, irgendwie so, okay, relativ viel. Sonntag morgen mit U13-Jungs-Match, am Abend mit der Frauen-Match. Er sagt, ja, ich sehe, am Samstag ist nichts. Du könntest eigentlich am Morgen noch Goalie-Trainings anbieten. Dann kann ich anfangen zu lachen. Und aber er hat nicht gelacht. So, okay. Ich glaube, er meint es ernst. und dann haben sie gesagt, ja, so schüch so ein Freitag Tag und so, ob das so ein bisschen drin liegt. Er sagt, ja, ich will keine Ressourcen verschwenden. Ich sage, ja, Ich habe vorher schon zwei Sachen gesagt, das finde, das ist ein viel und eher nein gesagt. Ich sage, look, probieren wir es mal die erste Woche. Nach der ersten Woche haben wir gesagt, vergiss es, kein Goalie-Training diese Saison, nicht wenn ich 4 Teams habe, weil ich habe auch gewisse Ansprüche an mich selber. Und wenn ich denen nicht gerecht werden kann, dann werde ich einfach hässig, dann werde ich auf mich hässig. Und dann bringt es absolut gar nichts. Und auch das hat er dann verstanden. Und dann haben wir die Übung dann recht schnell abgebrochen. Obwohl Jungs und Mädels nicht mehr gefragt haben, ob es mal wieder Goalie-Training gibt. Ich habe gesagt, ja, schau, nächstes also sehr wahrscheinlich schon. Aber zuerst mal muss ich meinen Stundenplan ein bisschen in den Griff bekommen. Und dann muss es ein bisschen, was soll ich sagen, ein bisschen übersichtlicher werden. Weil sonst ist es einfach irgendwann zu viel. Und der Tagesablauf ist eigentlich so, dass ich am Nachmittag bin ich im Büro. Das Büro ist gerade dort bei unserer Anlage, die wir haben. Wir sind der einzige Club auf der Insel, der privaten Fußballplatz hat.
Sorry, wie viele Clubs gibt es auf dieser Insel?
Hey, ich habe es einfach nicht durchgezählt, aber es sind so etwa, ich glaube, es sind gleich 15, 16 Clubs. Also, ja, also von den Männern vor allem, dann Frauen in der höchsten Liga sind es, glaube ich, 8.
Ich habe mal nachgeschaut, die Insel, die haben nur 60.000, 70.000 Einwohner, ja, oder? Also ja, so gross ist die Insel nicht.
Mittlerweile also sind es 3 Inseln. Auf der Hauptinsel, Grand Cayman, sind es etwa 70.000. Dann auf den anderen beiden zusammen, Little Cayman und Cayman Brack, ist zusammen, glaube ich, 2.500 bis 3.000. Also ja, mega, mega gross.
Krasse, dichte Eclipse. Ja, also, das findest du nicht oft.
Nein, es ist beliebt. es ist recht beliebt. Also, bei uns jetzt auch, jetzt, wie die Zahlen sind recht gestiegen jetzt nochmal von unseren Jugendspielern und Spielerinnen. Ich glaube, wir haben Nachwuchs 150 Kinder und Jugendliche bei uns im Club, die dort spielen. Also, find ich eine anständige Zahl. Eben gerade, wenn man Bevölkerungsanzahl und dann eine Clubanzahl anschaut. Ich glaube, wir sind der Grösste. Im Nachwuchs sind wir sicher die Grössten. Genau, und was ich auch cool finde, ist, dass bei uns bei den Mädchen vor etwa 3 oder 4 Jahren war Academy recht gross gewesen, bei den Mädchen-Teams. Und dann hat es mal so ein bisschen Probleme gegeben mit einem neuen Trainer und dann hat es dann nicht mehr so Spass gemacht. Hat sich, glaube ich, nicht so wertgeschätzt gefühlt. Und dann sind damals, glaube ich, 64 Mädchen im Nachwuchs gewesen. Und nachher sind es noch 2 gewesen. Also 62 sind auf einen Schlag gegangen. Und das ist quasi natürlich das ganze Mädchen- und Frauenprogramm quasi, ja, zuerst mal den Bach ab. Und wo ich gekommen bin, jetzt hat schon mein Vorgänger, finde ich, eine recht gute Arbeit gemacht, um das Frauenteam aufzubauen und dann im Nachwuchs auch wieder eben mehr Mädchen rekrutieren. Aber mein erstes Training mit den U17 Mädels war ein Mix von die jüngste ist 10 und die älteste ist 16, weil wir einfach quasi ein Nachwuchsteam von Mädchen hatten. Und die mussten es so zusammen müssen rühren, weil wir eben zu wenig Spieler hatten. Im ersten Training waren wir, glaube ich, 9 oder 10 in diesem Pool. Und jetzt werden wir die neue Saison starten mit der U13 und mit der U17 bei den Mädchen. Und bei der U13-Mädchen haben wir jetzt, glaube ich, 13 oder 14 Spielerinnen stand jetzt. Und bei der U17 sind wir 21. Also das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, quasi mein, wenn man so sagt, so Erfolg, grösster Erfolg fast dort, also die Anzahl schon so können steigern. Und das, bevor ich in die Schule gegangen bin, ja, wir haben so ein bisschen auf Insta, ein bisschen Marketingmaßnahmen gemacht und dann vieles, und das ist schon schön, so ein bisschen offenbar Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist auch Spielerinnen im Eis, Training geplant und dann plötzlich irgendwie stehen 3 mehr dort, als dass ich gedacht habe, dass das sein sollte. 3 habe ich nicht gekannt und so quasi, ja, sie haben früher mal bei Academy gespielt, sie haben gehört, das sei noch cool, sie würden gerne wieder retourkommen. Und das habe ich mega, mega schön gefunden. Und darum auch jetzt auch im Eis haben wir jetzt wieder mehr Spielerinnen als jetzt letztes Jahr. Also dass die Anzahl, dass die gesteigert worden ist, das ist recht motivierend. Das habe ich mega, mega schön gefunden.
Und wie gut ist denn das Niveau?
Mega schwer zum Vergleichen, weil das Gefälle halt riesig ist. Jetzt bei den Frauen, ich habe eine Spielerin bei mir bei den Frauen, das würde ich sagen, die beste Spielerin, die hat, wo damals 9 Kirche gegeben hat in der Schweiz, wo die aufgestiegen sind von der Nazi B und Nazi A. Sie hat dort damals bei 9 Kirche gespielt und wäre dann auch geblieben, aber ich glaube, dann ist irgendetwas mit, ich weiß nicht, etwas mit der Visa oder so, mit dem Visum oder so gewesen, oder einfach irgendeinen Grund hat es dann gehabt, dass sie nachher eine Retour haben müssen. Also die spielt bei mir, aber ich würde sagen, die hat wahrscheinlich so ein bisschen oberes Nazi B. Vielleicht können sie sogar beim Abstiegskandidat von der Super League mitspielen, aber einfach sicher so um das herum. Und dann habe ich aber auch solche im Team, wo wahrscheinlich würde Zweitliga bei den Frauen spielen oder vielleicht sogar Drittliga. Also das Gefälle ist relativ gross, darum ja, im Großen und Ganzen so im Schnitt vielleicht so ungefähr bei den Mädels so ungefähr Erstliga-Niveau. Und bei den Jungs ist es schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen näher als, ja, sagen wir, als die Mädels jetzt. Ja, aber mega schwierig zu sagen. Also es ist möglich, dass wir im April da hinkommen, weil wir gehen jedes Jahr, sind wir jetzt in die USA gegangen, auf Minnesota, an den USA Cup. Das haben sie jetzt 13 Jahre am Stück gemacht. Und jetzt hat der Chef gesagt, dass er gerne würde etwas anderes machen. Und er sagt, ja, Europa wäre noch cool. Ob ich da irgendwie helfen könnte. Ich sage, ich kann schon schauen, mit der Schweiz etwas organisieren. Dann war er recht begeistert gewesen. Und jetzt bin ich das am Probieren zu organisieren, also mit dem Frauenteam und vielleicht zwei ambitionierten Nachwuchsteams. Dann würden wir hier hinkommen und dann sehen wir den Vergleich noch mal ein bisschen besser. Es ist wirklich nicht so einfach zu sagen. Aber ja, aber sicher natürlich weniger überraschend schon tiefer als in der Schweiz, ist klar.
Und ich habe gehört, du hast auch Schweizer Spielerinnen versucht, auf Cayman zu holen. Ist das so?
Ja, also fürs Turnier in Minnesota, wo wir eben, dort sind wir mit 7 Teams gegangen insgesamt. U12 Jungs, U14 Jungs, U15, U16, U17, U19 Jungs und dann mit den U19 Mädels. Also offiziell haben wir wirklich keine U19 bei uns, aber wir sind praktisch einfach die Jungen vom Eis gewesen. Also das heisst, es sind recht viele junge Spielerinnen. Und dann mit der Ergänzung von 4 von U17. Aber eben bei der U17, vor allem die in diesem Alter, so quasi die jetzt auch wieder neu dazugekommen sind, was das wieder aufgebaut haben, die haben zum Teil vor einem Jahr oder vor 2 Jahren angefangen zu shooten. Und dann nachher willst du in die USA wenden. Jetzt ist es natürlich schon nicht, was soll ich sagen, auch nicht Champions League Niveau, aber ja, gehst gleich dorthin, das wird natürlich dann schon schwierig mit ihnen. Und dann hast man darf 18 Spielerinnen mitnehmen und es sind 6 Matches an 80 Minuten innerhalb von 5 Tagen, wenn du im Finale kommst. Und ja, physisch ist natürlich dann jetzt auch nicht in der Vergangenheit mega, mega ambitioniert geschaffen worden, sage ich. Darum haben wir sicher auch ein grösseres Kader gebraucht. Ich habe gewusst, ich brauche einfach noch 2 Spielerinnen. Bei den Mädels. Ich habe zuerst wirklich mit Spielerinnen von der Insel recht viel dort angefragt, die auch wirklich Interesse hatten, gerne kommen wären. Aber viel gerade so mit 17, 18 gehen die dann in die USA studieren. Und das heisst, es sind relativ viele schon weg gewesen. Und für die Jüngeren, die haben mit der U15-Nazi ein Turnier gehabt, jetzt Anfang August. Und dann hat es einfach den Verband verboten, mit uns mitzukommen. Was ich absolut verstehe, weil dann anfangen jeden Tag trainieren und Verletzungsgefahr und so. Und dann sind wir wie so die Tiere quasi ausgegangen. Und mein Chef hat schon mal gesagt, ja, wenn du willst, kannst du auch Schweizer Spielerinnen anfragen. Und dann habe ich gerade per Zufall mit ein paar von, oder mit einer, die ich beim FCZ U21 im Team hatte, geredet. Und dann so, ja, was machst du? Ich weiß nicht, so Mitte Juli. Also, ja, weiß nicht, warum. Dann gefragt, ob sie Bock hat, an dem Turnier mitmachen. Also, ja, tönt eigentlich noch gut. Und dann haben wir abgemacht, dass sie zuerst eine Woche mit einer Kollegin zusammen, die auch von ABI FCZ spielt, sind zuerst eine Woche auf Cayman gekommen, um mit dem Team zu trainieren und auch um mal das zu sehen dort. Und dann nachher das Turnier mitkommen. Und es war super gewesen. Also, ich glaube, sie haben recht Freude gehabt. Die Mädels von uns haben mega Freude gehabt. Ich habe von beiden bin ich am Anfang nicht 100%, also habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob auch die von da nicht mega Freude hätten daran, weil sie ambitioniert sind. Sie haben auch schon weit kommen trainieren und sie haben gewusst, es wird eine Verstärkung, wenn man die Spielerinnen holt. Bei den anderen habe ich gewusst, okay, vom Niveau her ist es natürlich schon höheres Niveau, weißt, wie langweilig wird ihnen das dann nachher. Und am Schluss hat es offenbar ein sehr, sehr guter Match gewesen. Also sie haben,
du lässt das Studio noch ganz, oder was?
Ich glaube, das ist schon mein Zeichen, dass ich jetzt ruhig sein muss.
Genau, das ist Nick, ich hätte etwas sagen wollen, aber einfach nur.
Dass ich wieder zu lange schwätzen.
Voll. Ah, oh, schwierig. Ja, also. Mhm. Vielleicht um das Thema mal kurz noch so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also, meine, wir sind jetzt hier 2 Sportjournis. Und uns blüht natürlich das Herz, wenn ein Sportjourni einfach sagt, ich mache jetzt nur noch Trainer. Ist dir das einfach gefallen?
Nicht so. Also ich habe meinen Job schon sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe jetzt auch von Cayman aus sogar noch einen Artikel für Sportler im Magazin auch noch geschrieben. Es hat mir wirklich Spass gemacht. Ich schreibe mega gerne. Aber ich habe wirklich einfach, schon als ich angefangen habe, jetzt eben damals bei St. Gallen, und eben der Aufwand ist relativ gross. Also eigentlich immer, wenn ich als Trainer geschafft habe, ist es praktisch ein 100% Job, den man macht, mit sehr viel weniger offiziellen Prozent, mit sehr viel weniger Einkommen, würde ich sagen, dass du auch wirklich noch einen richtigen Job, also ein richtiges Einkommen quasi nebenan brauchst. Und, aber ich habe immer gesagt, der Aufwand werde ich nicht 5-6 Jahre so machen, weil es ist schon ermüdend. Und darum habe ich gesagt, ich gebe mir so wie 2-3 Jahre Zeit und dann entweder mache ich das nachher in Vollzeit oder ich lasse es bleiben. Mhm. Und nachher, wo das Angebot kam, ist das erste Mal damit konfrontiert worden, bin ich eigentlich, als ich das Angebot von eBay hatte. Weil ich habe zu dieser Zeit auch über eBay geschrieben. Ich war einer von zwei Leuten bei Tamedia, wo eigentlich quasi die eBay-Hausschreiber waren. Und das habe ich dann natürlich nicht mehr weitermachen wegen möglichen Interessenskonflikt. Und dann bin ich schon dort von dem Entscheid gestanden. Also ich meine, ich habe den Job mega gerne gemacht. Es ist ein cooles Erlebnis. Du kannst Champions League-Match kannst darüber berichten. Ja, wirklich etwas, was ich glaube, früher, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich glaube, recht schnell unterschrieben. Aber ich habe dann gefunden, ich glaube, ich würde jetzt auch mega gerne mal den Weg verfolgen, um zu sehen, erfüllt es mich auch, weißt, nur Fußball zu machen. Und das war dann wie so quasi mein erster Schritt dazu. Dann habe ich wirklich schnell 1% runtergeschraubt. Bei Tamedia habe ich müssen. Mir ist natürlich jemand anders dann eigentlich meinen Job müssen übernehmen. Und dann jetzt quasi wieder halt der nächste Schritt gewesen, um wirklich das nur das machen oder ausschließlich das machen. Und das ja, bereue ich sicher bis jetzt mal nicht, wie seit 10 Jahren. Es ist ein mega intensiver Job. Es ist auch, was soll ich sagen, auch emotional und mental herausfordernd sicher. Sehr, sehr kompetitiv. Als Trainer bist du oftmals einfach auch allein. Das ist noch etwas anderes als Spielen, wo du das Team quasi hast. Als Trainer triffst alle Entscheidungen quasi allein. Und eben, ich werde jetzt dann sehen, wie sie 10 Jahre ist. Aber am liebsten dann hoffentlich mit einem Trainerteam, das natürlich das Ganze noch ein bisschen, was soll ich sagen, noch ein bisschen lebenswerter macht, wenn man so Sachen kann teilen und ausdiskutieren und so. Aber bis jetzt bin ich immer noch absolut zufrieden.
Was mich noch wundernimmt, also mir geht es auch so ein bisschen als Journalist, je länger du über Fußball berichtest, desto anders schaust du ein Fußballspiel an. Also gerade wenn du im Stadion bist, ja, achtest du mehr auf taktische Details. Als Trainer stelle ich mir es fast noch ein Stückchen drüber vor, oder? Also bist noch mehr im Film und schaust einzelne Positionen an. Kannst du dazu noch etwas sagen? Hat sich da bei dir auch etwas entwickelt, wie du die Art und Weise, wie du Fußball konsumierst?
Wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Als ich schon gespielt habe, gerade auch Futsal, habe ich damals schon gehört, dass es noch mehr Fußball-spezifisch war. So gibt es in Spanien so Master, wo verschiedene eben so Sachen analysieren oder trainieren im Futsal. Und ich habe dann schon damals im Fußball und Futsal und sogar jetzt, als ich Olympia geschaut und versucht habe, ein bisschen Basketball, andere Sportarten. Es hat mich schon immer mega interessiert, was sie machen, taktisch, technisch. Ja, ich weiß nicht, wie nehmen sie den Ball an, was machen sie für Laufwege, wie stellen sie sich von der Formation her auf, irgendwie, wie sehr rotieren sie, wann und warum. Das hat mich schon immer recht interessiert und jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen bewusster, also jetzt seit ein paar Jahren, dann, sicher die Trainerschule angefangen habe, ab dann sowieso. Und ja, es gibt selten, glaube ich, dass ich jetzt einen Fußballmatch einschalte und einfach quasi als Fan oder als Zuschauer einfach schauen. Dafür muss ich sagen, es langweilt mich relativ schnell, wenn ich dann das Gefühl habe, dass irgendwie Teams einfach sehr statisch oder sehr starr irgendwie spielen. Dann langweile ich das recht schnell und dann schaue ich vielleicht eher nochmal so ein bisschen quasi als Fan und dann juble ich auch über einen Absatztrick und was auch immer. Aber sonst versuche ich schon, gerade bei diesen Teams, wo ich sehr gerne schaue, dort schaue ich sicher so ein bisschen, was sie machen, was hat sich verändert, wie verändert es während dem Spiel. Und diesen Trainer höre ich auch sehr, sehr gerne zu. Auch wenn es sonst mal irgendwie Konferenzen geben, wenn es sonst Interviews geben, wenn es sonst, dann gibt es immer so ein bisschen die Talks, wo es dann auch wirklich fußballspezifisch wird. Das höre ich schon sehr gerne dann. Also schaue sicher ein bisschen anders als vorher.
Ich komme noch ganz schnell zurück zu, was mich noch Wunder nimmt, jetzt auf diesen Cayman Island. Wie lebt man dort eigentlich? Also so, wir haben jetzt recht viel einfach über Fußball geschwätzt, aber ich meine, das ist ja schon auch wahrscheinlich ein persönliches Abenteuer. Jetzt bist du ein halbes Jahr dort, ohne Kollegen und Freunde und Freundinnen, oder? Auf dieser Insel.
Ja, also es ist am Anfang sicher, also schon etwas, wo ich ein bisschen Respekt davor hatte, aber wohl, ich bin irgendwie jetzt 35 geworden im Mai, es ist so, glaube ich, etwas anderes, wenn du mit 18 gehst und so ein bisschen ein bisschen gereifter bist und auch meine Leute von da praktisch auch, also mega viel haben ihre Familien und so, auch ihr eigenes Leben ist weniger, wie mit irgendwie 20, wenn du deine Klick hast und so. darum hat man das wahrscheinlich ein bisschen einfacher gemacht, aber dann dorthin schon, ja, schon anders. Also etwas, was ich gemerkt habe, man läuft sehr wenig dort, man macht fast alles mit dem Auto. Es sind wirklich viel Trottoir dort. Es ist gerade jetzt im Sommer auch relativ warm dann auch. Also die Temperaturen sind vielleicht so 32-33 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Also bist du draussen eine Minute und bist eigentlich quasi bachnass.
Perfekte Temperaturen zum Shooten.
Absolut, absolut. Ja, also ich finde, man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich alles. Wenn es nicht stört, wenn es ein bisschen verschwitzt ist, dann ist absolut, kein Problem. Die Strände sind wahnsinnig schön. Also es ist wirklich so, das habe ich jetzt bis jetzt den letzten Tag, bevor ich retour geflogen bin, jetzt hier in die Ferien. Ich hoffe, dass ich das so lange, wirklich noch lange erhalten kann. Jedes Mal, wenn ich das Meer anschaue, bin ich 7 verschiedenen Blautönen oder so. Ich finde das einfach immer noch crazy. Also das mache ich mega, mega gerne. Für mich ist auch See, Meer, Fluss für mich immer so eine Art, was soll ich sagen, nicht unbedingt Zufluchtsort, aber so etwas, wo ich kann, ich kann mit wenig Sachen abschalten. Und das ist aber schon, das Wasser ist eigentlich schon etwas, wo mir immer mega hilft. Und mich mega beruhigt und was ich wirklich einfach sehr schön finde. Und das ist schon sehr cool, das ist schon super. Ja, auch ich habe jetzt eben, letzte Saison habe ich einen Tag frei gehabt in der Woche, den Samstag normalerweise, und dann Samstag eigentlich fast immer am gleichen Ort so einen Untergang anschauen. Und ich habe jetzt zwei, drei Mal am Schluss einem Kollegen gesagt, ich sehe, das sind irgendwie, ich weiß nicht, das Bild, das wir jetzt gerade vor uns sehen, das sieht wirklich aus, wie gemalt. Also es ist manchmal so ein bisschen, man sagt das so, aber das hat wirklich wie einfach wie ein Bild an der Wand ausgesehen. Und so, wirklich so lächerlich schön irgendwie, das gibt einem schon mega viel. Und ich habe mit einem anderen Kollegen von dort mal geredet, er ist seit 5 Jahren dort. Und viele Leute bleiben dort relativ kurze Zeit, vielleicht 2-3 Jahre. Und das sind zum Teil auch gerade unter den Ausländern, würde ich sagen, Beziehungen so ein bisschen oberflächlicher. Oder generell sind vielfach dort Beziehungen ein bisschen oberflächlicher, auch mit den Einheimischen, ich glaube, weil auch, also Einheimischen, einfach mit den Caymanians dort, wo glaube ich, schon auch eine Einstellung haben, dass man kommst als Ausländer, dann wirst du eh nicht mega lang bleiben. Und die Ausländer untereinander auch. Das macht dann zum Teil ein bisschen schwieriger, um wirklich gute Freundschaften zu knüpfen, würde ich sagen. Aber eben, ihn habe ich mal gefragt, wie er das so sieht, ob ihm das nie langweilig geworden ist jetzt, weil es eine relativ kleine Insel. Und er hat gesagt, für ihn ist es einfach so, und da finde ich wirklich recht, wenn er sagt, wir haben irgendwie vielleicht einen Freitag in der Woche, aber das ist kein Freitag, sondern ein Ferientag. Und das ist schon, das finde ich eine coole Einstellung, und die versuche ich auch so lange zu behalten, wie ich kann, weil ja, wir sind dann an einem Ort, wo Leute irgendwie 15, 16, 17 Stunden hinfliegen, um Ferien machen können. Und ich habe von meiner Wohnung, vorher habe ich am Strand gewohnt, jetzt meine neue Wohnung wird irgendwie, ich weiß nicht, 3 Minuten, 4 Minuten fahren von dem Strand weg sein. Das heißt, ich bin 3-4 Fahrminuten weg.
Wieso bist du jetzt weggezogen von dem Strand?
Ich habe eine Zeit
lang... Hast du mehr Blick gehabt?
Ja, also ich habe wirklich die eine Wohnung zweimal gezögert gehabt. Einmal bin ich in einer WG gewesen und ich wollte einfach etwas für mich alleine wählen. Bei der WG ist wirklich die Terrasse quasi, ich hatte das Meer und den Strand direkt vor mir. Und nachher bin ich in eine Unterkunft gezogen, wo ich gewusst habe, bin einfach temporär, weil ich gewusst habe, ich bin jetzt einen Monat in der Schweiz und dann in dieser Zeit habe ich keine Miete jetzt müssen zahlen, weil ich etwas Temporäres genommen habe. Und das war mehr so ein Art Resort, wo man keine Küche in der Wohnung hatte und auch keine Waschmaschine. Ja, es hat eine Gemeinschaftsküche gehabt, und ich bin wirklich nicht heikel, aber die haben jetzt mega angemacht zum Kochen. Das heisst, ich habe natürlich dann, ja, immer wirklich dann nur im Rest oder in der Rest gegessen. Und das ist einfach so etwas, wo wirklich temporär ist. Das hat sich nicht mega wie die Haie angefühlt. Aber auch das war direkt am Strand. Es hat sogar einen Pool um den Strand dort gehabt. Wo ja wirklich abartig ist, also quasi wirklich Ferien. Die Leute sind dort hingekommen zum Ferien machen, dann sind sie auf Airbnb die anderen Wohnungen dort ausgeschrieben. Aber jetzt werde ich noch mit hingehen, wo ich wirklich quasi daheim bin. Aber eben, es ist quasi wirklich ein Ferienort. Und wenn du dann eben einen Tag frisch, dann nur schon einen Nachmittag frisch, dann ist einfach ein Nachmittag Ferien. Und das, glaube ich, tut dem Gemütszustand auch nicht so schlecht. Sonst generell, es ist alles ein bisschen langsamer. Auch verständlicherweise, wenn es so heiß ist, dann hat gerade letztens mit jemandem geredet, wo dort mal irgendwie 10 Minuten ist irgendwas gelaufen. Und er hat gesagt, er ist früher in Südafrika gewohnt. Und er hat gesagt, er läuft schon nicht mehr gleich schnell, wie er in Südafrika im Winter gelaufen ist. Du musst es ein bisschen langsamer machen, weil es einfach schon, man so sputzt sich fast. Und das, man nennt es ein bisschen Island Rhythm oder Island Time dann auch, zum Teil mit der Pünktlichkeit. wo einfach alles ein bisschen langsamer geht. Was ich eigentlich auch okay finde, wenn man jetzt auf ein Amt geht oder irgendwie so, dann, wenn man mit dem Mindset dorthin geht, dass jetzt einfach sie halt vielleicht ein bisschen langsamer, ich weiß nicht, Zeiten umblättern, als wir es jetzt würden machen, macht das jetzt ja auch nicht, also bringt das jetzt ja auch nicht um. Ja, das ist einfach sicher, ja, ist alles generell ein bisschen gemütlicher. Am Fußballplatz ist dann vielleicht etwas, wo ich ein bisschen weniger Freude habe daran. Dann bin ich ein bisschen, das ist etwas, wo ich ein bisschen bestimmter werden kann, dass wenn es von einer Station zu der anderen so spaziert, was abgesehen davon da auch in der Schweiz auch sehr oft passiert, bin ich mega Fan davon. Und sie haben wahrscheinlich fast noch ein bisschen mehr Mühe, um das dann nachher zu verinnerlichen, weil es einfach quasi dort und wie sie laufen. Oder? Das sind so kleine Sachen. Man sagt, oder gerade der Minotti hat das immer gesagt, man spielt, wie man lebt. Und das ist dort, das sehen wir dort auch relativ gut. Also eben, das einfach von Haus aus zuerst mal ein bisschen gemütlicher rumlaufen, aber nachher dann schon, wenn man dann drauf drückt, dann kann man das dann schon ein bisschen anpassen. So lebt man quasi. Ich weiß gar nicht, was...
Caymanians heissen die Einwohner auf der Insel. Ich habe mich vorher noch gefragt, wie sagt man denn Einwohner auf
der Insel? Caymanians, ja.
Und sie sind mega religiös, hast du uns vorhin noch erzählt.
Ja, es ist eine religiöse Insel. Also die Religion ist wichtig dort. Also christlich, die meisten sind, also eine grosse Mehrheit ist christlicher Glauben. Bei uns nach dem Training gibt es immer einen Kreis, wo dann wird gebetet, jedes Team. Vor und nach dem Match genau das Gleiche. Wir haben auch, was zum Teil herausfordernd ist, dann gibt es eben die Adventisten, die Freitag nach Sonnenuntergang und am Samstag nicht shooten dürfen. Ich habe zwar eine Spielerin in meinem Team, wo sie und ihre Brüder, die in der U17 gespielt hat, wo der Vater gesagt hat, er möchte gleich, dass wenn sie wollen, dass sie gleich spielen, dass er die Restriktionen nicht machen will. Aber ich weiss auch vom Kollegen, der einer seiner besten Spieler hat, am Samstag Match gehabt, oder sie haben immer am Samstag Match gehabt, dann hat er die ganze Saison einfach nicht gespielt oder nicht können spielen.
Das ist der Johann von Lantern-Effekt, oder?
Quasi, genau. Das haben sie sich so abgeschaut. Es ist halt eben etwas, wo man berücksichtigen muss, wo man respektieren muss. Aber weiss es ja nicht von allen, was für einen Glauben das sie haben. Und für ihn ist das, sein Team so ein im Kopf gehabt, hat auch die ganze Saison oder die ganze Hinrunde, weil im Nachwuchs dort ist von September bis Dezember ist keine offizielle Verbandsmeisterschaft, sondern weil alle spielen eigentlich in den Schüler, sind den Schülerturnieren, Schülermeisterschaften, die stattfinden. Das heißt, wir trainieren einfach, aber haben kein Match mit dem Nachwuchs, mit Erwachsenen schon, Männer- und Frauenteams. Und dann hat er quasi von September bis Dezember mit seinem Team trainiert und dann Positionen auch und überhaupt. Und nachher kommt die Saison und dann heisst es ja, Coach, ich kann übrigens nicht spielen am Samstag. Nie. Was für ihn, glaube ich, noch schwierig war, ist, jetzt weiss man es und es ist auch mega wichtig. Darum finde ich es auch wichtig, dass man nicht 100 Teams aufs Mal trainiert. Ich bin gekommen und ich habe 100 Spieler und Spielerinnen quasi unter mir gehabt als Cheftrainer. Und da kannst du natürlich weniger auf Einzelne eingehen. Und eben auch Sachen über das Leben erfahren, wie jetzt eben Religion, die dazugehört und ihnen mega wichtig ist, vielen Leuten sehr wichtig ist. Und das, darum finde ich es auch besser, wenn man weniger Leute wie so quasi als Headcoach trainiert und dafür kann man auf die Richtung eingehen und sie richtig kennenlernen.
Was mich jetzt noch wundernimmt, du hast ja gesagt, es gibt immer einen Kreis, wo alle nachher beten. Was machst du dort? Bist du auch mitbeten? Bist du einfach dort am Stehen oder drehst dich ab oder was machst du?
Nein, wie die anderen Kopf senken kann ich meistens den Tag durch Kappen abziehen, Kopf senken und dann mitreden nicht. Ich bin nicht religiös. Ein Spieler hat mich mal gefragt, ob ich das lernen will. Ich habe mir dann überlegt, ob ich das soll oder nicht. Ich habe mich noch nicht 100% entschieden, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube einfach, dass ich dort ruhig bin und zuhören und ihnen Respekt zu holen. Für mich langt das.
Als Journalist verfolgst du eigentlich so ziemlich jede Liga und ganz besonders natürlich da mit deiner Vergangenheit hast du wahrscheinlich auch die Super League intensiv immer mitverfolgt. Da ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig. Dort dann ist man dort eher so ein bisschen südamerikanischen Fußball am Konsumieren oder hat sich dein Fußballkonsum verändert? So.
Er hat sich ein bisschen verändert, weil ich bin wahrscheinlich selektiver im Fußball schauen. Was dort mega, also Nummer eins, dort ist quasi Premier League, weil es ist auch britisches Überseegebiet. Ja, das heisst, Premier League ist eigentlich schon immer so ein bisschen in ein Naheliegendste gewesen. Das schauen alle. Die spanische Liga wird sehr geschaut. Und es ist generell das Leben recht, würde ich sagen, US-amerikanisch prägt. Also es hat viel so die Plazas, was eigentlich quasi in der Mitte die Parkplatz hat und rundherum dann nachher so Restis und Läden. Und es hat relativ viele Sportbars, wo es dann viel Fernsehen haben da drin. Und,
wo man nachher dann immer noch heimfährt, in dem Fall, oder man läuft ja nicht.
Ja, man läuft nicht. Drum, ja, es gibt Leute, die damit Don't Drink and Drive jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Das gibt es absolut. Aber man kann natürlich auch Goal abstellen. Das gibt es. Habe ich ausprobiert, das geht. aber ja, die zeigen dann wirklich alles. Sehr viel Baseball auch. Cricket ist ein grosses Ding auch dort. Rugby auch. Aber sonst eigentlich quasi, ja, wenn ich einen Barcelona-Match schauen will, dann kann ich das immer machen. Premier League, eben gerade jetzt, also ich schaue sehr gerne Manchester City, Arsenal, die Teams quasi, wenn du so schaust, natürlich auch von der Zeit her ein bisschen anders. Also das ist, Champions League ist bei uns am Dienstag oder Mittwoch um 2 Uhr am Nachmittag, weil es 7 Stunden, jetzt mit der Sommerzeit sind es 7 Stunden Unterschied, 7 Stunden hindern. Ja, wenn jetzt da, ich weiss nicht, um 3 Uhr ein Match ist, ist er halt dort um 8 Uhr am Morgen. Ja, ich stehe jetzt nicht für jeden Match um 8 Uhr am Morgen, also ja, meistens wach bin ich schon um 8 Uhr am Morgen, aber ich gehe jetzt nicht für jeden Match in den Sportbar oder schaue bei mir jetzt immer gerade, dass dann ab und zu ist auch mal gut. Ich tue gerne sonst ein bisschen andere Sachen machen, als jetzt einfach nur Fußball schauen, mich nur mit Fußball beschäftigen. Das ist schon ein grosser Teil von meinem Leben. Fast alle Bücher, die ich lese, haben dann mit Fußball und mit Coaching zu tun. Und dann, wenn ich vielleicht einmal einfach, weiß nicht, in Ruhe zum Morgen ist, mit Kollegen FaceTime oder eben, wo ich bei der anderen Wohnung gewohnt habe, einfach mal auf die Terrasse sitzen und aufs Meer raus schauen. Ja, glaube ich, tut mir das auch nicht weh.
Ja, das klingt doch sehr cool. Also, ich bin extrem neidisch, wenn ich mich so finde, dass ich das Zeug verfolge. Also, es sieht schon sehr nach Paradies und nach Ferien aus, oder? Aber im Endeffekt bist du wahrscheinlich sogar noch mehr am Arbeiten als vorher in der Schweiz, oder?
Mehr weiss ich nicht, aber anders. Ja, es ist eben, ich bin meist am Nachmittag im Büro und dann normalerweise bin ich zwischen 9 und halb 10 gehe ich dann heim oder gehe zu Nacht essen. Das heisst aber nicht, dass ich erst am 1 anfange zu arbeiten. Ich habe meistens meine Trainingspläne tue ich meistens schon vorher, oftmals. Das heisst, die Arbeitstage sind oftmals schon lang und dann eben 6-7 Tage Woche. Zum Ferien machen bin ich nicht gegangen, das habe ich aber auch gewusst natürlich. Wahrscheinlich ist es aber doch noch ein bisschen, was soll ich sagen, noch ein bisschen anspruchsvoller, noch ein bisschen strenger, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe eigentlich mein jüngerer Bruder hat so eine Agentur auf LinkedIn, wo er für Leute, die Personal Branding machen, also sich selber über so ein bisschen vermarkten, hat eine Agentur, die da hilft und dann zum Teil haben wir auch Texte für sie schon schreiben. Er hat immer wieder, dass ich da mithilfe. Und ich habe dann gefunden, ja, wenn ich eigentlich jeden Tag ab 1 quasi ins Büro gehen, morgen frei, ab und zu ihm mithelfen und eben etwas anderes machen und nicht, dass man langweilig wird, wollte ich mir helfen und ich habe dann recht bald die Übung abbrechen, weil es einfach zu viel war. Und ich habe es wirklich gemerkt, als wir jetzt auf das Turnier in die USA gegangen sind, wenn einmal die Vorbereitung ist sehr anspruchsvoll war, dann eben neben dem Coaching gibt es immer wieder andere Sachen, wie kleine Sachen, mit den Eltern telefonieren, wenn man 100 Spieler oder Spielerinnen unter dir hast, dann hast du etwa mal noch einen Anruf oder irgendetwas, das du abklären musst, dann zum Teil auch noch schon Quittungen schreiben für den Jahresbeitrag, den sie zahlen, eben dann das Turnier organisieren. Wir müssen alle Pässe von allen Reiseteilnehmern und Teilnehmerinnen, es sind dann irgendwie über 100, sind, glaube ich, 120, 130 Leute mit uns geflogen dort, alle Pässe, alle Reisebewilligungen für die Minderjährigen, Spieler und Spielerinnen für... auch dort Zahlungsquittung, einfach Turnierregistration, alles Mögliche, wo man immer gar nicht würde denken. Zum Teil noch schon neue Bälle kaufen, dann noch mal die Lätzchen, die gewaschen werden, dann vor jedem Training noch mal alle Farben sortieren. Es gibt relativ viel zu machen. Und dann abgesehen davon nochmal zu planen, eben, wie will ich mehr Fußballerinnen oder mehr Spielerinnen zu uns holen, was können wir alles machen. Und dann eben ist noch der Trainingsplan ist für mich auch ein sehr grosser Teil. Darum ist es schon sehr viel, ja, schon sehr ambitioniert gewesen, wo ich dann so das Turnier bei den USA wirklich am Schluss, wo wir das letzte Spiel kam, wir sind bis im Finale gekommen. Und dann haben wir am letzten Abend sind wir mit dem Team zusammen mit den Mädels kurz Nachtessen. Und dort habe ich wirklich noch so gemerkt, dass ich immer noch so das, immer so das Kribbeln habe, immer noch das Nervöse. Gemerkt habe, meine Mühe hatte, zum Abschalten, weil jetzt einfach wirklich ein halbes Jahr lang, abgesehen davon, dass das vom Arbeiten her relativ viel war, ist auch nochmal, ich glaube, sonst mental nicht komplett unanspruchsvoll, dass jetzt irgendwie gehst in eine komplett neue Kultur, komplett neues Leben, komplett neue Leute, all das zusammen. Habe ich schon gemerkt, dass das easy viel war und dass es schon sagen wir, am Energiehaushalt schon ein bisschen gezehrt hat, zumal ich ja nicht komplett ausgerobtet hingegangen bin nach einem Jahr Sabbatical, sondern eben auch vorher schon Sachen gemacht habe. Und dann, ja, also ich bin jetzt froh gewesen, habe ich nicht einen Monat Ferien gehabt, ich bin jetzt einen Monat in der Schweiz gewesen, aber ich habe sicher 10 Tage, 2 Wochen Ferien gemacht und nachher dann wieder angefangen ein bisschen zu arbeiten, jetzt von da aus, natürlich viel weniger, als ich dort würde. Aber das habe ich wirklich gemerkt, dass ich das gebraucht habe, um auch für mich jetzt nochmal Energie zu tanken und mich auch darauf freuen zum wieder zu gehen. Weil irgendwann, wenn du müde bist, ja, bist du müde, das kennt ihr ja auch. Und dann wo man nicht mehr sehr viele Sachen sehen, sondern einfach mal runterfahren. Und das habe ich schon gemerkt am Schluss, das habe ich recht intensiv gemerkt.
Im Jahr ist DM hier in der Schweiz, Frauen-EM. Da müssen wir auch ganz schnell ansprechen. Bedauerst du es jetzt ein bisschen, dass vielleicht, ja, es ist ja ein sehr wichtiges Jahr, glaube ich, auch für den Schweizer Frauenfußball. Ja, das erlebst du jetzt eigentlich eher so ein bisschen außerhalb.
Ja, oftmals, ich habe gerade letztens noch mal googeln, wenn das genau losgeht, wenn das wirklich genau die Spiele sind, ist Anfang Juli, dann haben wir keine Meisterschaft mehr dort. Also, mein Ziel ist schon, zum da sein, zum das von da aus verfolgen. Gerade letztes Jahr, als ich und mit ein paar Spielern, also mit ein paar Spielerinnen und so geredet habe, wo ich gesagt habe, wäre es wirklich bitter, wenn die EM ist da und ich bin weg. darum schaue ich eigentlich, dass ich da bin. Sehr wahrscheinlich sollte ich es schaffen, zum da sein. Das Einzige, was ich nicht ganz sicher bin, wir wollen ja nicht mehr unbedingt an den USA Cup gehen, generell mit dem Verein. Aber ich habe überlegt, ob es sich lohnt, mit den U19 Mädels gleich noch zu gehen. Für sie ist es gleich noch eine coole Erfahrung. Die Mädels haben das weniger gemacht als die Jungs und so. Und falls man es entscheidet, irgendwie beides zu machen, quasi jetzt in die Schweiz kommen im April und dann im Juli dann auch den USA Cup zu machen, dann würde ich halt müssen quasi den Spielerinnen eine Priorität geben, jetzt vor, sagen wir, meine Bedürfnisse, um da hinzukommen und um das zu schauen. Aber sonst, wenn es drin liegt, dann will ich schauen, dass ich meine Ferien dann im Juli habe und dass ich dann da bin, zum Thema zu schauen. Das würde ich mega gerne machen.
Also ich glaube, du fällst so oder so auf der Medientribüne. Wir sind in den letzten 2 grossen Turnieren von der Schweizer Frauen Nazi sind wir zusammen unterwegs gewesen. Und dann hast du dort schon zu Neuseeland gewusst, hey, das ist jetzt das letzte Mal, weil dort hast du einfach gewusst, okay, du steigst bei IB, dass ein halbes Jahr später gerade noch 7 Stunden wegkommst, also 7 Stunden in der Zeitzone. Das hast du noch nicht gewusst.
Das habe ich nicht einmal vielleicht gewusst. Nicht einmal mir vielleicht überlegt. Wirklich, sage ich mir wieder, wenn man vor einem Jahr das gesagt hätte, dass ich ein Jahr später schon seit 6 Monaten quasi in der Karibik als Fußballtrainer arbeite, hätte ich das wahrscheinlich nicht unbedingt geglaubt. Aber ja, genau, wir sind dort an der WM gewesen. Ich habe gewusst, dass ich nachher, wenn ich zurückkomme, gerade direkt bei IB, quasi direkt ins Trainingslager mit dem Eis von IB. Und dass ich nicht mehr auch über die Schweizer Nazi schreiben konnte, wegen möglichen Interessenskonflikten, habe ich sogar noch gedacht, okay, ja, IB hat damals, glaube ich, keine Nazi-Spielerin gehabt, im Eis.
Also Timan Böhni wäre gewesen, oder? Aber
ah, ja, stimmt, ist, ja, genau,
ist,
stimmt,
ist Iman, verletzt,
genau,
nicht
genau,
an die WM.
Oder? Ja, genau, stimmt. Iman. Und jetzt mittlerweile ist es auch, also im Nachhinein hat sogar noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil gerade mit der Naomi Lüe habe ich recht intensiv, wir haben wieder so ein bisschen mit Videoanalysen und so, jetzt haben wir gerade am Samstag, ist noch cool gewesen, haben wir jetzt auch recht lange noch ein bisschen geschwätzt, weil sie mir mega schön finden, sind die menschlichen Verbindungen, die man dann noch behaltet. Auch wenn man weg ist vom Club quasi, zum gleich noch, man erlebt ja gleich relativ viel zusammen und eben, es ist kompetitiv und ist emotional und so, das schweißt ja schon ein bisschen zusammen. Und genau, sie ist ja jetzt in der Nazi, das wäre natürlich dann quasi, wenn ich über sie hätte müssen schreiben oder sie bewerten, ist natürlich dann, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich professionell bin, aber gewisse, was soll ich sagen, von Grund auf also gewisse Affinität oder Sympathie haben wir dann wahrscheinlich auch unbewusst ein bisschen mehr. Von dem her hat das im Nachhinein absolut Sinn gemacht. Natürlich war ich wehmütig, weil ich wusste, ich habe es immer gerne gemacht, die Reise mit dem Nationalteam. Aber ich muss sagen, es ist gleich, ich glaube, das kann ich dir auch damals sagen, es ist glaube ich auch gut. Also wir sind in England gewesen, dann in Neuseeland, das sind ja auch crazy Erfahrungen, wirklich mega schönes Zeug, das man machen kann. Und dann eben, das quasi das letzte noch Neuseeland war, ich habe gefunden, es war gleich noch ein guter Abschluss gewesen. Und eben, es ist dann okay gewesen. Nicht so, dass ich mega brüllt habe nachher, weil ich gewusst habe, wir haben schöne Erfahrungen gehabt, wir haben schöne Sachen erlebt. Und irgendwann, was soll ich sagen, geht das Leben irgendwie weiter.
Ja, aber schon wieder was sehr, sehr cool gewesen. Vielleicht das ist auch noch die Erklärung, wie es auch nicht nur, also wir wären vielleicht auch sonst auf dich gekommen, aber ich glaube, durch das ist der Weg relativ kurz gewesen, dass du da dann auch den Weg im Podcast gefunden hast.
Ja, natürlich, genau. Also ich weiss jetzt einfach nicht, ob sonst, aber wenn ich jetzt die Leute noch kennt hätte, außerhalb vom Journalismus, ob dann jetzt da die ganze Schweiz erfahren hätte, dass ich jetzt hingehe, wahrscheinlich nicht unbedingt. Also von dem her ist es, glaube ich, klar, dass es dann eben, dass dann die Wege ein bisschen kürzer gewesen sind, zum mit euch Kontakt haben und zum das aufgleisen. Aber es ist mega cool. Also ich freue mich mega, ich glaube, der Club auch, dass sagen wir, eine bisschen größere Plattform haben und eine andere Plattform als sonst amix. Aber ja, also mir macht es mega Spass, ich finde es mega cool.
Ja, klingt auch mal, also ich glaube, wenn ihr mal noch Trainerplatz oder so Freihändler liegt, ist mal anders.
Hättest du wegen des Diploms so vorweisen oder sowas?
Ja, ich mache da das Kinderdiplom und dann... nein, kann man, aber es ist noch lustig, weil manchmal, ja, wenn du intensiv mit dem Trainer zusammenarbeitest auf journalistischer Ebene und dann wälzt sich da durch Weissgeld durch und schaust Spielszenen an und diskutierst über Ideen und Vorstellungen und Visionen mit diesen Trainern, dann, ja, also bei mir kommt auch von Jahr zu Jahr so das Interesse an taktischen Details wird immer grösser und darum kann ich es total nachvollziehen, dass du dann irgendwann, dass sich da die Lust gepackt hat, um das zu vertiefen.
Es gibt ja noch andere, wo quasi so ein bisschen, ich sage jetzt vom Journalismus her, dann amigs richtig Trainer gegangen sind. Du hast eigentlich, das ist einfach parallel gemacht. Aber mir fällt gerade René Maric, glaube ich, der ist jetzt glaube inzwischen Assistenztrainer bei Bayern München. Mhm. Und der hat ursprünglich angefangen mit Taktikanalyse bei Spielverlagerung.de.
Ja, genau, stimmt. Ich weiß im Fall gar nicht, ob der Edin Terzic auch oder vielleicht verwechsel ich ihn wirklich mit dem Maric. Ich habe gemeint, bei ihm ist auch etwas Ähnliches, aber ja, vom René Maric, das habe ich mitbekommen. Hat es ein paar Geschichten über ihn gegeben. Ja, voll. Also, ich finde es mega spannend. Ich verstehe aber jeden, der sagt, er ist mir zu dumm und er will auch wirklich einfach Match schauen. Und wenn er einen Fallrückzieher sieht, sieht er einen Fallrückzieher. Und dass er einfach so das Spektakel geniessen will, das verstehe ich absolut. Für mich ist es beides, also quasi ein Mix. Also ich finde, mega oft im Fußball, so die letzte EM habe ich die Spieler recht langweilig gefunden, weil ich finde mit all den 27 Videoanalysten und Sport Science und alles ist dann alles irgendwann ein bisschen mechanisch wird. Beide Teams spielen dann irgendwie 4-2-4 und verschieben sich genau gleich und so. Das neutralisiert man sich dann gegenseitig so ein bisschen. Also verstehe ich auch wirklich die Leute, die sagen, hey, sie wollen einfach ein bisschen mehr Spektakel sehen. Ich sehe den Fußball eher so ein bisschen, den Mix. Also ich finde, wenn man jetzt Guardiola, wo man immer sagt, über so Taktik-Guru und so, ich bin mir sicher, oder, beziehungsweise weiss es auch vom Kurs, weil er auch von meiner Trainerschule hat er auch ein paar quasi Vorlesungen aufgenommen, gegeben. Und man sieht, dass er den Spielern eigentlich sehr, sehr viele Freiheiten gibt und dass irgendwie Räume einfach besetzt sind, aber eben, dass jetzt die statischen, die starren Formationen, da weiss ich, dass er nicht mega viel davon hält. Und da bin ich mega einverstanden. Ich finde eben dann da, je mehr Bewegung drin ist, je mehr, dass man quasi seine eigene Struktur und dann die gängige Struktur so durcheinander reisst, desto spannender wird es. Auch für Zuschauerinnen und Zuschauer. Das auch. Wenn es mal chaotisch wird und es dann durch das Spektakuläre dann Ja, umso besser. Solange es nicht mein Team ist. Nein, stimmt nicht.
Aber wer ist denn für dich, reden wir doch noch schnell über Trainer zum Schluss, wer ist denn für dich, gibt es Vorbilder?
Ja, also ich finde, ich schaue halt einfach sehr gerne immer Fußball von den Teams von Guardiola, Arteta, also ich finde Arsenal spielt unter Arteta auch sehr, sehr cool. De Serbi, wo in Brighton war und jetzt bei Marseille. Schaue ich sehr gerne. Marcelo Bielsa ist wahrscheinlich einer von, auch rein von der Philosophie her, rein vom, würde ich sagen, von seinem Intellekt, wahrscheinlich einer von der ganz Grossen zum Folgen, den ich mega gerne zuhöre.
Wo ist der eigentlich jetzt?
Der ist jetzt bei Uruguay. Nationaltrainer wieder bei Uruguay und ist einfach, ja, ich finde, sie spielen fantastisch. Ich glaube,
sie sind gut gewesen am Copa, gell?
Ja, was ist das? Halbfinale, ja. Ja, also ich finde auch, der WM wird sehr wahrscheinlich mit ihnen zu rechnen sein. Ja, der Juan Malillo, der ist der Assistenztrainer von Guardiola, der war ein recht grosser Bestandteil von meiner Trainerausbildung. Sehr, sehr viele fußballerische Vorlesungen und auch Texte habe ich dürfen lesen von ihm und grossartig. Also ich meine, damals ist früher ist er Haupttrainer bei Almeria in Spanien, nachher ist er in Mexiko, so ein bisschen in Spanien und dann irgendwann bin ich mega überrascht, dass er jetzt Assistenztrainer von Guardiola wird. Und ich habe dann auch ein Buch gelesen von Guardiola in 7 Jahren bei Manchester City, jetzt, also von seinem ersten Jahr Manchester City bis zum Champions League Gewinn. Und dort erzählt der Journalist, wo das Buch schreibt, auch über warum das der Guardiola gerade den Lillo geholt hat, weil einen ist, der ihn einfach challenged, wo überhaupt keine Angst hat, zum Guardiola zu sagen, wenn er ihn jetzt einen Trottel findet oder wenn er jetzt überhaupt nicht einverstanden ist. Und dann streitet es, aber der Guardiola lässt auf ihn. Auch als er angefangen hat, der Guardiola, ist er zum Menotti, zum Bielsa und zum Lillo gegangen, um mit ihnen über Fußball reden und vor allem auch über philosophische Sachen rein, rund um den Fußball, um die Ausbildung von Spielern oder Methodik auch. Aber auch sonst generell über Fußball hat er mega viel von ihnen gelernt. Und das, ich finde, es sind gerade die, die jetzt gerade spontan in den Sinn kommen, wo ich mega gerne schaue, ihre Teams, wo mir auch Spass macht. Ich verstehe, wenn Leute, weiß nicht, Mourinho-Fußball von damals gerne geschaut haben. Ich habe es weniger gerne geschaut, aber das ist ja glücklicherweise mega Geschmackssache. Es gibt Leute, die haben lieber direkter Fußball, es gibt Leute, die haben lieber erarbeiteten Fußball, pflegter Spielaufbau, wie auch immer, kann man dann wie man will. Es sind so die Trainer, die ich mega gerne schaue und auch eben ihre Interviews anschauen. Dann gibt es ab und zu dann wieder so Vorlesungen von ihnen oder wenn sie über Taktik debattieren, vom Guardiola, vom Bielsa gibt es ein paar auf YouTube, wo ich grossartig finde.
Wir sind ja Journalisten und wir würden gerne zuspitzen. Also, wir titeln einfach den Pep Guardiola von den Cayman Islands, oder?
für das hast du einen sehr guten Haarwuchs, aber warum nicht?
Ja, das wäre, glaube ich, überspitzt formuliert. Falls irgendwann mal so wird, würde mich nicht beklagen, obwohl auch ich noch, soll ich sagen, wahrscheinlich meine eigene Person bin und noch ganz anders bin als er. Aber was soll ich sagen, wenn ich nur mal 5% von dem erreichen würde, was er erreicht, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr böse.
Ja, also ich glaube, er ist nie Meister geworden auf den Cayman Islands.
Ich auch noch nicht.
ist das jetzt das nächste Ziel? Oder wie gut sind ihr eigentlich drin?
Ja, wir sind mit der Frau sind wir Dritter geworden letzte Saison. Gerade in der Zeit, als ich dort war, wir haben ein Match verloren. Von dem her ist relativ gut gelaufen. Ich habe schon gesagt, unser Ziel wird schon sein, es gibt den Cup und die Liga, dass wir um die Pokal mitspielen und mitstreiten quasi. Das muss sicher unser Ziel sein. Ich glaube, für das haben wir das Team auch. Mal schauen, du 15 Jungs quasi auch. Ich bin im Nachwuchs eigentlich immer noch der Meinung, dass sicher die Resultate nicht an erster Stelle stehen, auch wenn es beim Club das nicht so gerne gehört, weil sie sind sich gewöhnt, im Nachwuchs eigentlich viel Trophäen zu gewinnen.
Ist die Trainerphase schon im Griff? So. Wir nehmen Spiel für Spiel. Und
ja, genau, Spiel für Spiel, der Ball ist rund, das Spiel geht 90 Minuten. Ich finde einfach, vor allem bei den Jungs geht es mir einfach mehr darum, dass sie, aber bei den Frauen eigentlich genau das Gleiche, weil ich finde, sie müssen zuerst quasi Fußball lernen und das anständig spielen, oder zumindest das, was ich unter anständig verstehe. Und ich finde einfach, je mehr dass du lernst, je besser dass du wirst, je besser dass du spielst, desto höher ist noch die Chance, das nachher gönnst. Natürlich wollte ich gönnen. Natürlich irgendwie, aber bei den Spielern das Gleiche. Ich glaube, ich bin noch nie als Spieler, noch als Trainer. Ich kenne niemanden, der jemals auf den Platz gegangen ist und gesagt, weißt du, was heute wäre ich verlieren noch cool. Oder Meister, nein, ist nicht für mich.
Also, weißt du, das bei uns Aargauer Teams ist das auch so.
Ja, gut, Aargauer haben diese DNA. Aber ich könnte aber auch nicht aufsteigen.
Ja, genau.
Nein, aber also, eben, natürlich würde ich ja gerne die Trophäe gewinnen, aber das ist, ich finde, vor allem im Nachwuchs darf das einfach nicht die erste Priorität sein, weil dann nachher fängst du an, fängst vielleicht an, andere Spieler, weniger Spieler
zu lassen. Die Entwicklung leidet
darunter. Ja, die Entwicklung kann darunter leiden. Und ich finde einfach, die Entwicklung muss im Vordergrund stehen. Und wenn die Entwicklung gut ist, dann ist nachher die Chance, dass wir gewinnen, automatisch viel, viel höher. Und das muss am Schluss ist wahrscheinlich das Ziel fast das Gleiche. Oder sagen wir, das Endprodukt könnte fast das Gleiche sein, aber der Weg und einfach sicher der Fokus, der tagtägliche Fokus muss einfach ein anderer sein.
Aber du warst eigentlich immer im Nachwuchsbereich aktiv gewesen. Wäre schon irgendwann mal das Ziel, dann auch mal sagen, so, und jetzt geht es wirklich nur noch ums Gewinnen.
Ja, also zum Beispiel im Cayman bin ich ja Trainer bei den Frauen, also bei den erwachsenen Frauen. Bei IWE bin ich dort, wo ich Assistent war, auch zur Hälfte ungefähr in der Super League gewesen. Aber auch dort, das Ziel, am Schluss wollte ich immer gewinnen. Ich bin sehr, sehr, sehr kompetitiv. Wenn wir ein Match verlieren, dann kann es sein, dass ich nicht besonders gut schlafe, weil ich überlege, was ist gelaufen, was ist passiert. Aber für mich wird es eigentlich immer sein, dass wir auf eine gewisse Art spielen, dass wir eine gewisse Handschrift haben, dass wir wissen, was wir machen auf dem Platz. Weil ich dann glaube, anhand von dem ist einfach nachher die Chance größer, zum Gewinnen. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, beim Mourinho haben wir früher gesagt, er garantiert ein Resultat. Und das finde ich einfach so eine, ich finde, ich darf das so sagen, weil ich selber Journalist war, und finde das so eine blöde Journalistenphrase quasi, weil es einfach so, das kann doch niemals ein Resultat garantieren. Also erstens haben wir ja gesehen, dass es nicht so stimmt, weil Beweite nicht jeden Match gewonnen hat. Und zweitens, ja, ich weiß nicht, was machst du? Ich finde, oder unser Finale mit der Frau 19 jetzt im ich würde sagen, das perfekte Beispiel. Unsere sind, ich mag ein bisschen vorgenommen sein, aber unsere sind wirklich so viel besser gewesen als die anderen, haben so viel besser gespielt. Aber wenn nachher ein dummer Handspenalty frisst ist, wenn aus 3 Metern an die Latte schiessst, 4-1 gegen 1 der Zone vergisst, das kann passieren, weil es halt einfach Menschen sind, weil es halt einfach verschiedene Gründe kann haben. Aber wahrscheinlich von 10 Matchen gewinnst du 9 davon und ich finde, das muss dann nachher das Ziel sein. Wenn nachher halt dann verlierst, weil es halt einfach Pech gehabt oder die Tagesform nicht gut war, dann ist es in Gottes Namen halt so. Aber eben, wie gesagt, ich finde, wenn man richtig arbeitet, wenn man gut arbeitet, dann ist einfach die Chance zum Erfolg haben einfach höher.
Jetzt, eben vor einem Jahr, hättest du nicht können erwarten, dass plötzlich ein Profitrainer auf einer Karibikinsel bist. Jetzt kommt einfach wieder eine blöde Frage, aber wo bist du in 5 Jahren?
Ich sehe mich immer noch als Vollzeit-Fußballtrainer. Ob es in Cayman ist, weiss ich nicht. Kommt mega darauf an, eben, wie es jetzt läuft, nächste Saison und die nächsten paar Jahre. Ich finde, vom Ort her ist relativ vieles offen. Was ich sicher will, ist im Spitzenfußball Vollzeittrainer sein. Sehr, sehr wahrscheinlich bei den Frauen. Weiterhin, wie ich vorher gesagt habe, dass, wenn das so läuft, wie wir uns vorstellen, dann würde ich gerne weiterhin dort bleiben. Und dann sonst, wo genau, wirklich, wirklich schwer zu sagen. Einfach sicher irgendwo im Spitzensportbereich, wo ich einfach die Möglichkeit habe, zum so zu arbeiten, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe meine spezifische Idee, ich habe meine Methodik, meine Philosophie. Und solange ich das machen kann, hoffentlich auch, eben, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, mit meinem Trainerstaff, mit den Leuten oder mit Leuten um mich herum, wo ich vertrauen kann, wo wir Sachen ähnlich sehen, nicht alles gleich sehen, wo man gleich gegenseitig challengen kann, aber einfach sagen wir, die gleichen Grundwerte hat. Irgendwo dort, ob das nachher, ich weiß nicht, ob das in Mexiko ist, wo ein Kollege von mir ist Nazi-Trainer bei U16 Jungs, oder ob das in den USA ist, eine andere Karibik-Insel in der Schweiz. Ja, also. Ja, ich finde, im Leben habe ich recht oft gesehen, wie Sachen, oder wie das Leben spielen kann, quasi. Ich habe Banklehre gemacht und bin Journalist geworden. Und jetzt bin ich auf Cayman. Es ist schwierig zu planen, aber sagen wir, eine Idee habe ich und die verfolge ich und das, auf das arbeite ich jeden Tag auch. Und dann sehen wir, wie das kommt.
Ich glaube, wir haben jetzt die letzten eineinhalb Stunden gemerkt, dass du reden kannst durchaus. Vielen Dank, bist du da gewesen.
Ja, merci euch für die Einladung. Ja, voll. Ja, sorry für den Monolog.
Ja, alles gut. Das ist das, was wir jetzt ein bisschen wollen, wenn wir zwei. Wir haben es zulassen, es war spannend gewesen.
Ja. Wirklich mal auch etwas anderes mit den sonstigen Gästen, die wir haben. Also, musst dich da nicht entschuldigen.
Okay.
Für deine, die sehr spannend sind. Ja.
Merci euch viel mal.